Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich bin nicht alleine und ich freue mich darüber sehr, sehr. Charlotte Weise ist nämlich da. Hi oder moin, Charlotte.
Moin, moin.
Nach Hamburg.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich so, dass du dir Zeit genommen hast, weil auch da muss ich das einfach nochmal wieder dazu sagen, das ist absolut nicht selbstverständlich, weil du bist ein Promi, also eine Influencerin mit einer sehr großen Reichweite. Für alle diejenigen, die dich nicht kennen sollten, unbedingt bei Instagram vorbeigucken. Bei dir geht es um Selbstliebe, um Mutterschaft, um Auswandern, ums Zurückwandern, ums Familienleben und eben auch um Kinderwunsch. Und deswegen finde ich das so toll, weil ich finde, das hat oft nochmal eine andere Wirkung, wenn da jemand auch so offen drüber spricht, der halt eine bestimmte Reichweite hat, ne?
Ja, weil man so ein bisschen mehr gewöhnt ist, wahrscheinlich über so Dinge zu reden, ne?
Ja, und weil es nochmal das alles aus dem Tabu rausholt. Also für mich in meiner Bubble denke ich immer, ist das eigentlich noch ein Tabu. Aber ich glaube, hier und da ist es eben doch schon noch, ne?
Ja. Total. Ich kriege das auch von jedem gerade gesagt. Ich finde das so gut, dass du das geteilt hast mit der Fehlgeburt. Mhm. Und ich denke mir auch immer, warum macht das nicht jeder, ne? Also es müsste eigentlich so normal sein. Mhm. Und auch an dem Tag, als ich es erfahren habe bei der Frauenärztin, da habe ich mich auch so gefühlt, als ob es einfach gar nichts Besonderes ist, so eine von tausend, weil die Frauenärztin mich so behandelt hat. Also ich war ja eigentlich ein Notfall, blute die ganze Zeit und warte drauf, dass sie mich untersucht. Mhm. Und sie behandelt mich aber so, als ob ich eigentlich gar nichts hätte und nimmt erstmal alle anderen dran, die da im Wartezimmer waren. Ich musste 2,5 Stunden warten.
Uff.
Und bis ich dann halt dran war, dachte ich mir halt auch im Nachhinein, okay, es war irgendwie voll unsensibel, aber sie ist halt schon natürlich abgestumpft, weil es so viele Frauen betrifft. Also es ist so das Gegenteil von sensibel darauf eingehen gewesen.
Allerdings.
Und, ja, aber daran sieht man, finde ich, wie normal das eigentlich ist, dass das halt so viele Frauen erleben, ne? Und es aber eigentlich halt was Schlimmes ist und es schon in ihrer Welt so was Normales ist.
Ja, wobei, wenn du das so erzählst, denke ich so, okay, ne, das ist eigentlich nicht das, was ich damit erreichen möchte.
Nee.
Dass Leute denken, ach ja Gott, dann hat die halt auch mal wieder eine, naja, so, ne, weil das bedeutet
Total.
Irgendwie so, ja, du hast kein Recht, darüber traurig zu sein oder sowas.
Ja.
Oder das für dich als totalen und hoffentlich Ausnahmezustand zu erleben.
Ja.
Ja, ich finde auch, also
Total.
Klar, Gynäkologen, ich habe da auch so doofe Sachen erlebt irgendwie und ich hatte manchmal das Gefühl, sie sind überfordert auch damit. Gar nicht, dass das so war halt wieder eine, sondern die waren irgendwie hilflos, hatte ich so das Gefühl. Und dann fände ich das so schön, wenn man da irgendwie jemanden an die Hand bekommt und sagt, pass mal auf, wenn es dir damit schlecht geht, dann kannst du dich an jemanden wenden, hier gibt's Flyer oder was auch immer, dass man nicht so, also
Ja.
ja, dass man sich nicht alleine fühlt, aber nicht deshalb nicht alleine fühlt, weil man denkt, alles klar, ich bin hier, das ist für die gar nichts Besonderes, so, ne?
Ja.
Ja. Wie ist es für dich, das zu teilen, so mit so einer großen Öffentlichkeit? Also du erreichst ja über 200.000 Leute am Tag. Ich glaube, du hast eine starke Community, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und eine ganz, ganz liebevolle und wohlwollende. Es gibt ja auch, ne, dass Leute einfach zugucken und jemanden scheitern sehen wollen. Und ich würde mal sagen, das ist bei dir nicht so.
Nee.
Kriegst du dann gutes Feedback oder hast du das auch schon mal bereut, irgendwas geteilt zu haben?
Also ich hatte auch schon Shitstorms und ich krieg auch Gegenwind zu allem, ne? Also vor allem in der Nachhaltigkeitsszene. Ich war ja jetzt sehr, sehr stark dadurch, dass ich so Öko mit Waldorfschule und so aufgewachsen bin, lebe ich halt auch zu Hause so. Und immer wenn ich das geteilt habe und dann aber was gemacht habe, was nicht in diese Szene passt, sowas wie sie fliegt mal in Urlaub oder sie hat ein Dieselauto und noch kein E-Auto und man sieht das oder sie kauft Chips in Plastikpackungen anstatt beim Unverpacktladen oder das Kind hat einen Pullover von H&M an oder so. Das sind ja alles, das waren jetzt keine Shitstorms für Nachhaltigkeit, die ich hatte. Das waren eher dann andere Themen. Aber das ist halt das, was dann permanent immer ja, beanstandet wurde, sage ich mal. Die letzten Jahre war es dann eher so dieses auffällige Felix und mein Altersunterschied. Wir sind 14 Jahre auseinander und das war immer eher so, wenn neue Leute auf einen Account gekommen sind, das ist immer noch so, sagen die halt immer Tochter und Vater und die küssen, sowas sollte nicht normalisiert werden. Das ist nicht normal und du warte mal ab, wenn du ihn bald pflegen musst und so. Das ist halt so dieses typische Hate-mäßige, was ich so kriege. Das kommt halt schon so täglich.
Echt? Ach du
Dann
Scheiße.
kommt halt sowas wie, ich finde es richtig schlimm, dass du einen Mops hast. Und dann sage ich immer, ja, ich würde mir keinen Mops mehr holen. Aber damals war ich halt so quasi, ja, beeinflusst von meiner Mama. Die hatte zwei und ich wusste, das ist so ein ganz lieber Charakter. Und da weiß ich, wie die so sind und so. Und deswegen habe ich damals einen geholt von einer auch schwierigen Familie. Sie war auch erstmal krank und so. Also es war jetzt nicht typisch aus einer Zucht, sondern halt schon irgendwie gefühlt ein bisschen rausgerettet. Aber trotzdem ist es natürlich jeden Tag Werbung für eine Qualzucht, mit Anführungszeichen. Und da muss ich halt eigentlich immer wieder sagen, ich will nicht dafür Werbung machen, dass ihr euch einen Zuchthund holt, aber ich schläfer natürlich jetzt meine Mini nicht ein. Das ist ein Familienmitglied, wir lieben sie und ich will sie jetzt nicht mehr zeigen, nur weil ihr denkt, dass ich dafür Werbung mache für Zuchthunde, weil ich habe seit 9 Jahren vermittel ich Tierschutzhunde über meinen Account. Es haben bestimmt schon 50 Leute über mich einen Hund adoptiert. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich halt durch Mini so zeige, unseren Mops, ne? Und ja, ich glaube, wenn du halt neu auf meinen Account kommst und siehst halt eine blonde, fröhliche, die halt da irgendwie tanzt und hat einen kleinen Mops und so, und dann denkst du dir halt so deinen Teil erstmal. Und nur die, die mich dann wirklich kennen, wissen dann halt, okay, wir haben sie aber halt auch einfach schon ewig und Charlotte hinterfragt vieles und würde es anders machen und so. Aber ja, man muss halt vieles auch immer wieder sagen, weil natürlich auch neue Leute dazukommen. Dann hatte ich immer wieder Hate so zum Thema Tanzen. Also ich habe zum Beispiel einmal so einen Spendenaufruf gemacht, dass wir alle zusammen live tanzen und das Geld wurde an Leave No One Behind gespendet. Das ist ja für Geflüchtete und für Menschen, die eben, ja, zum Beispiel über die Seenotrettung dann reisen. Und da habe ich halt auch super Hate bekommen, weil sie halt sagen, für Weltfrieden zu tanzen geht gar nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch diese ganzen Spendenläufe für Marathon für krebskranke Kinder und weiß was ich. Also es ist ja ganz oft Leid mit was Fröhlichem verbunden, dass die Leute da zusammen rennen und gute Laune haben. Und bei mir wird es aber, dieses Tanzen triggert ganz, ganz viele. Also das ist immer so was Kindliches und sie will so den Weltfrieden hervortanzen und ja, musst ja nur tanzen, dann ist deine Depression weg. Also mir wurde sehr, sehr viel da rein interpretiert, immer dieses
Ui.
Zuhause tanzen, was ja eigentlich was Schönes sein soll und Leute motivieren soll, sich zu bewegen und Spaß zu haben und man kriegt automatisch gute Laune, aber es ist halt, es hat es mir so ein bisschen versaut die letzten Jahre, dadurch, dass halt so viel da immer gemeckert wurde und reininterpretiert wurde, sodass ich gar nicht mehr so oft tanze. Und das ist eigentlich voll schade, weil ich habe auch Tanzevents organisiert mit meiner Community. Ich habe zu Hause wirklich immer getanzt, seit ich laufen konnte,
Ich
auch mit
auch.
meiner Familie und so. Und ich finde das voll schade, dass man mir das so madig gemacht hat, ne? Also da versuche ich auch
Total.
immer wieder die Leichtigkeit reinzukriegen, aber es ist manchmal gar nicht so einfach, ja.
Total. Boah, das finde ich auch echt hart. Also, das ist so gemein, finde ich, ne, dass dir da so viel und dir dann vielleicht auch in den Kopf schießt. Ich kenne das aus meiner Radiozeit. Das war am Anfang nicht so schlimm, aber vor allem mit Corona wurde das ganz schlimm, dass
Ja.
die Leute alles auf die Goldwaage gelegt haben und alles kritisiert haben. Und egal, was ich gesagt habe, es wurde mir irgendwie, die wollten mich missverstehen. Und,
Glaube ich.
dann war das wirklich so, dass ich Mails gekriegt habe, sag doch nicht immer Hallöchen, das nervt oder sowas, wo ich auch dachte, wow, okay. Aber, und
Ja.
es hat echt dazu geführt, dass ich manchmal gedacht habe, wenn ich so gut drauf war und gesagt, ja, Hallöchen oder was weiß ich, ne? Okay, das klang
Ja,
jetzt ein bisschen sehr drüber, so war ich jetzt auch nicht, aber dass ich dann im Kopf hatte, oh, das findet der wieder scheiße. So, und das kam mir in den Kopf und ich dachte, das gibt es doch überhaupt gar nicht, dass ich gar nicht mehr frei sprechen konnte eigentlich, weil ich immer Kritiker im Kopf hatte. Also, hast
Ja,
du das auch?
kenne ich. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch so dieses gewesen, immer wenn Felix irgendwie so im Hintergrund war und er hat halt hier so eine Zornesfalte und hat halt auch so Augenbrauen und Augen mit seinem Blick, dass er halt immer so ein bisschen böse aussieht. Dann gab es halt immer voll oft irgendwelche Frauen, die meinten, ich habe Angst vor Felix, voll der Komische, hast du nicht eigentlich Angst vor deinem Mann und sieht voll böse aus und sowas, ne? Und dann war das natürlich für Felix immer voll verletzend, weil so sieht er eben aus, wenn er jetzt nicht gerade lacht. Und fürs Modeln, zum Beispiel auf seinen Fotos, der ist halt seit er 8 Jahre alt ist Model, hat er halt auch immer den Blick gesagt bekommen, schön ernst gucken, das sieht am besten aus, ne? So ganz seriös mäßig. Und dann, ich hatte dann auch in seiner Freizeit natürlich viel gelacht, aber immer wenn er auf irgendwelchen Modelsachen war, war er auch eher so dieser ernste Typ. Und da musste man auch erstmal lernen, damit umzugehen, dass man sagt, okay, komm dann mehr vor die Kamera, dass die Leute dich richtig kennenlernen und auch mehr lachen und so, weil die halt sonst was von dir denken, so. Und Ja, also da war das natürlich auch dann immer, dass man dachte, okay, jetzt ist er da im Hintergrund, das kann ich so eigentlich gar nicht hochladen, wie er da jetzt guckt, ne?
Ach,
So,
Scheiße. Oh, das ist ja
ja.
furchtbar. Ja, wie gemein,
Oder
ehrlich.
wenn der Mops halt mit drauf ist oder so, ne? Das sind, dann wird das wieder kritisiert. Also man musste schon immer viel bedenken. Und ja, jetzt ist es halt, also ich finde auch die Entwicklung von Instagram ist gerade eigentlich voll schön zu mehr Realität, immer mehr kleine Accounts, die auch sich so ungeschminkt zeigen, so ungefiltert. Das ist ja so dieser TikTok-Trend, ne? Dass so Jugendliche einfach draufhalten, wenn sie auf dem Klo sitzen und weiß was ich, so random Sachen zeigen. Das finde ich eigentlich voll schön, dass das so die Gegenbewegung ist von diesem perfekten, ich zeige meinen Gucci-Look von früher, das, was jetzt ja eigentlich nicht mehr so ankommt, dieses typische Influencer-Profil. Und ich finde, das tut eigentlich auch voll gut, dass man eben nicht mehr den Druck hat, ich muss mich morgens voll schick zeigen oder so. Also das habe ich eh nie gemacht, aber ich hatte natürlich immer das Gefühl, boah, alle anderen Influencerinnen machen sich voll schick auf jedem Video in ihrer Story und sehen jeden Morgen aus, als wären sie halt jetzt gleich bereit fürs Büro. Und ich arbeite von zu Hause aus, muss erstmal mehr kreative Freiheit lassen, so gefühlt. Und da sehe ich eben nicht jeden Tag hingemacht aus, ne? Und das verändert sich natürlich jetzt gerade alles und das finde ich echt angenehm.
Finde ich auch, ja. Dieses echte oder auch unperfekte, vermeintlich
Ja.
irgendwie, ne? Finde ich, ja, das entlastet und nimmt ordentlich Druck raus. Finde ich auch nicht schlecht, ja.
Ja, voll.
Ich finde das spannend. Ich könnte mit dir wahrscheinlich da auch allein 3 Folgen zu machen. Aber ich möchte natürlich ein bisschen den Dreh wieder zum Kinderwunsch hinbekommen. Und du
Ja.
hast gerade schon die Fehlgeburt angesprochen. Ich fand es so wichtig, was, oder vielleicht erstmal vorneweg die Frage, wie geht's dir da eigentlich jetzt gerade mit? Das ist jetzt, wie lange her? 3 Wochen oder zwei?
Ja, so 3,5 Wochen, ja.
Wie geht's dir damit? Arbeitet das noch in dir?
Also bei mir war es so, dass ich irgendwie, als ich bei der Frauenärztin war, war ich, als ich das erfahren habe, echt so fertig, weil ich wirklich immer dachte, es wird mich nicht beschäftigen, wenn es so früh ist, weil es ja einfach noch nicht dann lange im Bauch ist, sondern es ist eben so ein Zellfehler. Das habe ich irgendwie immer gedacht. Ich war auch wirklich immer, dass ich zu Felix gesagt habe, ich glaube, das würde mich gar nicht so belasten, wenn ich das bei anderen so gesehen oder gehört habe, ne? Und wenn man es dann selber hat, dann ist es einfach komplett anders. Also, weil die eigenen Gefühle sind dann nochmal ganz anders. Und bei mir fand ich so das Schlimmste, also ich bin total weinend aus der Frauenärztin-Klinik, da aus dieser Praxis rausgerannt und konnte gar nicht mehr normal reden. Und da hat mich meine Freundin abgeholt, weil die waren hier gerade zu Hause. Dann habe ich das Auto stehen lassen, weil ich auch meinte, es ist zu gefährlich, jetzt zurückzufahren. Ich weine die ganze Zeit, da haben die mich gefahren, direkt aufgefangen und dann lag ich hier zu Hause auf dem Sofa. Die haben mich die ganze Zeit abgelenkt und mit Mats gespielt. Und das hat total gut getan, dass man erstmal so diese Ablenkung hatte. Dann kamen auch noch mal andere Freunde nachmittags und so. Und ich glaube, das war gut, dass ich dann nicht so in diesem Traurigen drin geblieben bin, dass ich die ganze Zeit weiter weine. Aber dadurch kam es natürlich immer so ein bisschen geschwappt, ne? Also ich hatte dann zum Beispiel einen Abend, da haben Felix und ich uns dann so ganz lieb geküsst, irgendwie im Bett und so. Und auf einmal habe ich voll angefangen zu weinen und meinte so, boah, krass, das verbinde ich auf einmal jetzt wieder damit, weil ich dachte, ich wäre schwanger. Jetzt bin ich gar nicht mehr schwanger. Und das Schlimmste fand ich aber wirklich, das Mats zu sagen, weil der hat sich ja wochenlang gefreut. Der hat jeden Tag nur noch über das Baby geredet. Und mit 4 versteht er das natürlich auch schon alles total. Also er wird jetzt im Dezember 5. Und hat dann alle paar Tage, also das Gespräch an sich war super traurig, weil er total doll geweint und meinte, warum und warum ist das so? Ja, ich bin so traurig, ich habe mich doch so aufs Baby gefreut und wir haben doch schon nach einem Namen geguckt und so, ne? Also es war schon so konkret irgendwie alles. Und da habe ich mich auch im Nachhinein gefragt, hätten wir es ihm überhaupt so früh sagen sollen? Machen wir das beim nächsten Mal so früh? Weil auf der einen Seite soll man ja immer Gefühle zulassen und lernen, die zu umarmen, ne? Dass man den Kindern auch was zutraut und die damit einbindet. Auf der anderen Seite denke ich mir, boah, es hat ihn so mitgenommen, er ist so sensibel und vielleicht würden wir es das nächste Mal dann ihm einfach echt später sagen, damit er nicht so leidet, weil er hat sich wirklich jeden Tag drauf gefreut und er hat danach auch die Puppe, die wir im Keller hatten, die hat er vor 2 Jahren sich mal ausgesucht und wirklich danach nie wieder mitgespielt. Die ist jetzt voll Thema seitdem und wird überall mit hingenommen in die Kita, muss oben mit im Bett schlafen, er stillt das und so, ne? Also ganz niedlich, so richtig auf einmal so Rollenspielsachen, was davor wirklich ganz uninteressant war. Und das kam natürlich dann auch dadurch und ich glaube, damit hat er es auch verarbeiten können. Aber
Ja, oh, Kinder sind so schlau irgendwie, ne?
Ja, aber das fand ich wirklich das Schlimmste. Also ich glaube, hätte ich
Ja.
so alleine gehabt, ohne dass das Kind da auch noch involviert war, dann wäre es was anderes nochmal gewesen. Aber das hat mich wirklich, ja, extrem viel Kraft und so gekostet, dass ich dachte, boah, was haben wir da gemacht? Warum haben wir ihm das gesagt, ne?
Ja, oh
Ja,
Mann.
macht
Ja,
man sich noch so Vorwürfe.
das bricht
Ja.
einem ja dann doppelt und dreifach das Herz
Total,
irgendwie, ne?
ja.
Ja.
Ja, und dann habe ich halt die Frauenärztin gefragt, ja, kann ich jetzt eigentlich direkt wieder schwanger werden? Dann meinte sie, ja, ihr könntet theoretisch in 2 Wochen schon wieder den nächsten Eisprung nutzen. Und dann war ich so, ja, okay, wir gucken mal, wie ich dann emotional drauf bin. Ja, und wir haben es jetzt aber versucht. Und jetzt müssen wir am Wochenende gucken, ob ich dann eben schwanger bin oder nicht.
Okay,
Also
ja.
das wäre natürlich jetzt sehr, sehr nah da wieder dran. Und da ist man auch wieder so, ab wann teilt man es auf Social Media? Weil ich kann jetzt auch nicht gefühlt 10-mal posten, ich bin schwanger und dann sind es immer Fehlgeburten. Ne? Also ich, das ist ja jedes Mal eine, man traut sich gar nicht mehr richtig zu freuen. Das finde ich, also ich weiß, du hast da natürlich noch viel mehr Ahnung von, du hast dich ja so schon total in das Thema reingearbeitet. Ich bin ganz neu da drin, aber ja, da weiß ich halt noch nicht, wie ich mit Social Media damit umgehe. Ne? Ob ich es jetzt diesmal wieder recht früh teile oder halt nicht, weil ich habe es ja gar nicht geteilt gehabt bis zur Frühgeburt. Da habe ich ja dann erst gesagt, ich war schwanger. Und manche teilen es ja echt sofort, dass sie schwanger sind, vor allem die so mit Kinderwunschbehandlung, ne? Und die, die aber sonst halt dann teilweise ein halbes Jahr warten, bis sie es teilen, das könnte ich zum Beispiel auf keinen Fall machen, weil bei mir ist es auch so, dass ich immer ganz schnell einen dicken Bauch habe und immer super müde bin. Und jetzt habe ich auch bald Shootings, da fliegen wir an Starnberger See, da habe ich auch schon der Firma Bescheid gesagt. Ja, es kann sein, dass ich dann halt echt schon relativ aufgeblähten Bauch so durchgehend habe, der ein bisschen hart ist. Das habe ich immer bei den Schwangerschaften
Ja,
und
ich
hatte
auch.
meine Mama auch. Und da muss man natürlich auch den Kunden fragen, würdet ihr mich dann überhaupt noch buchen und so, ne? Also es hängt ja auch wieder alles zusammen, weil wenn die natürlich Jacken präsentieren wollen, wo dann der Bauch so absteht und ist aber noch kein dicker Bauch, also ganz dicker Bauch, dann kommt das halt auch komisch.
Ja, okay, das passt jetzt einfach sowas von. Da muss ich einfach reingrätschen mit dieser Werbung, weil ich die idealen Klamotten gefunden habe, wenn ihr im Kinderwunsch seid oder wenn ihr allgemein vielleicht ein Thema habt mit, oh, das ist zu eng, oh nein, oder vielleicht ein Bauchthema, ne? Gerade beim Kinderwunsch kennen wir das. Vielleicht mit Hormonen, da verändert sich was. Oder weil man auch mal traurig ist, ehrlich gesagt, oder auch einfach gerne isst. Ich esse einfach auch wahnsinnig gerne. Also ich habe immer ein Bauchthema, egal in welcher Phase ich gerade so bin im Leben. Mutterschaft, Schwangerschaft natürlich sowieso. Und das Coole ist, bei Mamel von diesem wunderbaren Fashion Store, da schwärme ich euch gerade vor. Es ist ein Online-Shop. Die haben Sachen für euch von Größe 36 bis 48 und zwar in einem. Also das sind One-Size-Teile, die tatsächlich bei einer 36 toll aussehen. Die sehen aber auch bei einer 48 toll aus. Teilweise passen die sogar bis 50. Ich liebe das. Die sind so bequem. Das ist so eine schöne, angenehme Qualität auf der Haut. Ganz viel Viskose ist auch mit dabei. Jetzt für den Sommer gibt es tolle Kleider, super schöne Plissé-Hosen, Musselin ist viel mit dabei. Das sind schöne Basic-Teile, aber eben auch ganz tolle Farben oder auch Muster. Leo ist auch mit dabei, falls ihr drauf steht. Also wirklich toll, vor allem kann eben da einfach ein Bauch drin sein. Fertig. Und ne, also ich konnte noch nie meinen Bauch einziehen, sage ich euch ganz ehrlich. Möchte ich auch nicht, habe ich keinen Bock drauf und das muss ich da eben auch einfach nicht. Und dann denke ich auch immer gerade, und das hoffe ich natürlich für alle, die hier gerade im Kinderwunsch sind und zuhören, dass ihr demnächst einen wunderschönen Schwangerschaftsbauch haben dürft. Und dann passen die Teile halt auch, ne, je nachdem, von wo ihr halt eben startet, ne? Und gerade wenn irgendwo Kinderwunsch oder Schwangerschaft draufsteht, wird ja immer alles gleich ein bisschen teurer. Und das Problem habt ihr dann einfach nicht. Guckt euch die Sachen an. Ich finde, da sind so wunderschöne Sachen dabei. Ich liebe das. Ich wohne darin. Und ihr spart auch noch 15% mit dem Rabattcode Podcast15. Ich packe euch das alles in die Shownotes, den Link zu Mamel. Auch gerne die Instagram-Seite von Mamel und natürlich den Rabattcode. Und dann könnt ihr euch da was richtig Schönes holen. Jetzt für den Sommer oder einfach sowieso, ne? Gerade wenn wir von Basic-Teilen sprechen, die kann man ja wirklich teilweise das ganze Jahr übertragen. Also gönnt euch was und jetzt geht's weiter mit der Folge mit Charlotte.
Genau,
Auf
mal
was du
sehen.
alles bedenken musst, ne? Also nicht in Anführungsstrichen nur für dich zu gucken, was würde
Ja.
meiner Seele gut tun, was,
Ja.
womit würde ich mich wohlfühlen. Und ich finde, gerade bei dem Thema ist es ja auch. Das ändert sich ja gefühlt alle paar Minuten. Also ich hatte fünf
Ja.
Fehlgeburten und wir haben
Oh.
das eigentlich immer relativ früh. Also ich habe jetzt das Social Media Ding nicht, ne? Aber ich habe das so halt im Freundeskreis meistens oder in der Familie auch relativ früh gesagt, weil ich auch wusste, ich würde denen ja auch sagen, wenn es nicht klappt. Also gerade dann
Ja,
braucht man ja auch Leute, mit denen man
genau.
sich unterhalten kann und wo man das irgendwie rauslassen kann. Ich fand es aber schlimm, diese Ängste, die dann halt irgendwann auch mit da waren, ne? Weil
Ja.
bei mir hieß es auch häufig immer, ja, es müsste eigentlich schon weiter sein, wissen wir nicht, wir warten mal noch eine Woche. Und das macht dich ja, das ist so schwer auszuhalten irgendwie auch. Und da habe ich gedacht, wenn mich dann jemand jetzt fragt, und wie geht's dir? Und so, und ich dachte, boah, ich fühle mich gerade gar nicht danach, darüber zu reden.
Ja.
So, und das ist ja nur die kleine Variante. Du hast das ja mit über 200.000 Leuten, so, wo dich dann Leute plötzlich einfach nachfragen oder irgendwie
Ja.
drauf ansprechen oder ich weiß nicht was. Und wahrscheinlich auch viele, die jetzt spekulieren und so, ne? Also, das finde ich, ist auch eine echt schwierige Entscheidung, da zu gucken, wie
Der
machst du?
Algorithmus auch, das fand ich richtig hart. Also ich habe ja
Ja.
nicht nur die privaten Nachrichten von bestimmt 300 Frauen dann pro Tag bekommen, die mir ihre Geschichten erzählt haben mit Fehlgeburten und
Ja.
natürlich auch viele dabei, die mir Mut machen wollen, aber natürlich auch richtig krasse Sachen wie Kind stirbt nach der Geburt 31. Woche und oder
Ja.
so, ne, oder 40. Woche und halbes Jahr alt und weiß was ich, was da alles dabei war, was
Ja.
einen natürlich dann wenn man eh schon traurig ist, tut es einem noch mehr leid für die. Es mindert auch irgendwie das eigene Gefühl, weil man sagt, oh, es geht natürlich immer schlimmer. Zum Glück war es nur in der 7. Woche. Das war dann auch immer unser Spruch natürlich, den man dann so hat. Es war ja zum Glück erst 7. Woche, keine Ausschabung und so, noch Glück gehabt. In Anführungszeichen mache ich hier gerade, das sehen ja die
Ja.
anderen nicht.
Ja.
Genau, aber ja, also es hat so ein bisschen runtergespielt. Auf der anderen Seite hat mein Algorithmus sich komplett nur noch auf Fehlgeburten umgestellt. Das heißt, ich hatte nur noch irgendwelche Accounts, die Fehlgeburten hatten und die dazu Videos gemacht haben, wie sie dazu drum trauern und zig Videos dazu gemacht. Ich habe zum Beispiel, folge ich auch einer, die hatte in der gleichen Woche wie ich oder eine Woche später eine Fehlgeburt. Und ich habe ja nur ein oder zwei Videos zu dem Thema gemacht und habe dann versucht, wieder Normalität reinzubringen, damit ich nicht so ein Mitleidsding irgendwie draus mache. So, also ich wollte irgendwie jetzt nicht der Account sein, wo die ganze Zeit jetzt nur Negatives ist, dass ich nicht nach vorne gucke, weil alle schreiben mir ja, ach, schau nach vorne, das wird schon irgendwann klappen. So, ne? Also ich wollte irgendwie da rauskommen. Und sie hat aber genau das Gegenteil gemacht. Sie hat sich so richtig in dieser Trauer gesuhlt und so diese ganze Community mitgenommen in ihr Gefühl und wahrscheinlich auch in deren Erfahrung, dass so, ja, wenn da ganz viele Frauen sind, die betroffen sind, die fühlen sich dann mal so richtig da, glaube ich, abgeholt. Und das fand ich auch ganz spannend, wie sie das gemacht hat. Ich selber habe es halt nicht gefühlt, weil ich würde mich jetzt nicht nochmal filmen am 5. Tag oder am 14. Tag, wie ich da weinend sitze, nur um nochmal ein Reel zu machen. Aber da geht ja einfach jeder anders mit um. Man weiß nicht die Vorgeschichte und so, ne? Und da habe ich mich auch immer wieder gefragt, hätte ich das jetzt vielleicht länger lassen sollen, das Thema, dass man nochmal das mehr aufgreift, weil man kann ja unglaublich viel zu jedem Thema sagen. Aber ich glaube, dadurch, dass es eben bei mir so früh war und mir alle so Mut gemacht haben, weiter zu positiv zu bleiben, habe ich dann recht schnell versucht, ich habe komplett meine Suchergebnisse zurückgeschraubt, alles gelöscht, damit eben der Algorithmus wieder anders wird und nicht nur eben negativ zu traurigen Menschen so. Und da muss man extrem, glaube ich, auf sich aufpassen. Also wenn man dann noch traurige Serie guckt, man hört traurige Musik, so man kann sich halt richtig da drin verfangen in so Fa also in so traumatischen Phasen, ne? Ich hatte das selber mal, dass ich dann richtig Depressionen hatte und wenn man dann keine Menschen hat, die positiv sind und einen wieder da rausholen, dann ist das echt gefährlich. Und da habe ich dann auch zu meinen Freundinnen gesagt, dass ich da wirklich, ja, ist jetzt Selbstschutz, das alles mal so zu sperren und nur noch positive Sachen da jetzt mir wieder anzugucken. Also auch in Phasen, wo ich zum Beispiel Nachrichten kann ich ganz schwer gucken. Felix kann es komplett ausblenden. Der denkt dann den Tag darüber nicht mehr danach. Aber ich lese nur eine Sache von einem Messerangriff in der Bahn oder so und dann kreist mein ganzer Tag da drum und ich denke, oh Gott, ich kann keine öffentlichen mehr fahren. Also ich steigere mich dann da auch so echt rein und da muss ich echt auf mich aufpassen. Dafür muss man sich aber natürlich auch gut kennen und auch einfach. Ja, so Gedanken, wenn die zum Beispiel immer wieder negativ aufkommen und Ängste und so, dass man versucht, die wieder zu verändern. Im Gehirn kann man das ja umtrainieren, dass man immer wieder sich das Positive sagt. Natürlich jetzt nicht toxisch Positivität, da muss man auch aufpassen. Man darf natürlich auch trauern und wütend sein und alles, aber es ist auch wichtig, dass man irgendwann wieder rauskommt, weil es sonst halt echt gefährlich werden kann.
Ja, es ist, finde ich, total wichtig, was du sagst, weil das so unterschiedlich sein kann, ne? Also es gibt eben
Ja.
die Menschen, die gar nicht Trauer zulassen können, wo es
Ja.
eigentlich total gesund wäre, dass das mal rausgetrauert werden darf. Also man kann es ja auch nicht mal eben wegtrauern, ne? Das kommt ja immer
Ja.
in Wellen irgendwie. Und es kann ja auch plötzlich Wochen, Monate oder Jahre später einfach irgendwie plötzlich nochmal hochkommen.
Ja.
Und da das dann zuzulassen, ohne in so eine Abwärtsspirale zu rutschen irgendwie. Und gleichzeitig gibt es aber ja eben auch unterschiedliche Empfindungen dazu. Und das weiß man vorher manchmal gar nicht, wie man darauf reagiert, ne? Und es kann
Nee.
eben sein, dass jemand, dass die Welt wirklich zusammenbricht bei der ersten Fehlgeburt. Und es kann
Ja.
sein, dass jemand bei der dritten Fehlgeburt einen Zusammenbruch hat oder bei der fünften oder was auch immer.
Ja.
Ich habe auch schon Frauen, ich begleite ja auch Frauen im Kinderwunsch. Und ich hatte auch schon Frauen, die gesagt haben, was stimmt denn mit mir nicht? Ich sehe das überall auf Instagram und so, da bricht für die eine Welt zusammen und ich trauere total. Aber ich empfinde das jetzt gar nicht als so schlimm. Und dann haben die schon Angst, das überhaupt auszusprechen. Ich empfinde das gar nicht als so schlimm. Also die kommen sich so herzlos vor. Und das finde ich auch total wichtig, weil das ist beides absolut
Ja,
legitim. Und es gibt da kein
total.
richtig und kein falsch. Und ihr dürft immer gucken, was
Ja.
brauche ich jetzt gerade? Brauche ich das, ein bisschen zu trauern oder brauche ich das nicht? Und ja, manchmal kommt es dann in kleinen, ne? Wie du auch gesagt hast, dann plötzlich beim Küssen, dass du auf einmal denkst, oh Mann, scheiße. Irgendwie ist alles anders jetzt so, ne?
Und ja, und also was mir noch dazu einfällt, ist, dass ich extrem dankbar war, dass ich selbstständig bin und mir die Freiheit nehmen konnte, jetzt erstmal ruhig zu machen und rumzuliegen und erstmal dem Körper wieder Kraft zu geben, weil mir war wirklich 2 Wochen schwindelig und ich hatte so total Kreislaufprobleme, habe hochdosiert dann diese 100 Milligramm Eisen genommen, weil ich so viel geblutet habe, ist wahrscheinlich einfach mein Eisenspeicher da irgendwie zu leer gewesen. Und habe da halt auch total drauf geachtet, dann gesundes Obst zu essen und nach mich halt auszuruhen und mich dann erst wieder zu richtig sportlich zu betätigen. Das hat jetzt ewig gedauert, gefühlt, so 3,5 Wochen wahrscheinlich, dass ich jetzt wieder Sport machen kann. Und auf der anderen Seite hatte ich halt auch immer, also sehr Respekt vor den ganzen Müttern, wenn man schon 4 Kinder hat und man hat dann sowas. Und muss dann sofort wieder arbeiten und in diesem Rhythmus, da weiß ich eh nicht, wie die ganzen Mütter das machen, auch so Alleinerziehende und so, ne, dass man einfach durchgehend diese Power hält. Da bin ich natürlich auch super dankbar, dass Felix so viel zu Hause ist und hier mir ganz viel abnehmen kann. Also das war noch so ein Beigeschmack, den ich die ganze Zeit hatte, so, boah, ich bin in einer richtigen Luxussituation, wenn ich sowas hab, ne, dafür bin ich jetzt total dankbar. Keine Ahnung, wie andere das machen, dass sie am nächsten Tag wieder im Büro sitzen. Da kamen auch einige Nachrichten, dass sie gesagt haben, ja, ich hatte gar keine Zeit zu trauern, ich musste nachmittags wieder ins Büro, morgens war die Ausschabung, so, ne, also viele waren einfach gar nicht krankgeschrieben, weil sie haben es ihren Chef nicht gesagt und sowas. Das ist natürlich auch richtig schlimm, dadurch, dass es ein Tabuthema ist. Und auf der anderen Seite war es bei mir aber auch so, dass ich dachte, meine Mutter war ja auch nie traurig, wenn sie sowas hatte. Also sie hatte 2 Fehlgeburten und dann hat sie noch meine Geschwister in der 26. Woche verloren, als ich 13 war. Und die haben nur einen Tag gelebt
Oh Gott.
und sind dann gestorben. Und das war für mich super schwer damals, auch so mit Beerdigung. Und wir haben den Sachen für den Sarg gegeben und so, ne? Also es war schon. Ja, gefühlt hab ich das irgendwie mehr aufgesaugt als meine Mama, weil sie war sehr zuversichtlich. Sie hatte halt schon 2 gesunde Kinder. Sie wusste, da wird, wenn es sein soll, noch ein Kind kommen und hat dann so in ihrem Zeittempo irgendwann das Zimmer halt ausgeräumt mit diesen vorbereiteten Babysachen und hat aber nie eine Therapie gemacht oder hat nie in ihrem Leben generell psychologische Hilfe gehabt. Und ich habe immer wieder zu ihr gesagt, so krass, wie positiv du in deinem Leben bist, immer nach vorne guckst, in jeder kleinsten Sache das Beste draus siehst und immer einen Grund siehst und so. Und damit sind wir natürlich auch aufgewachsen, dass immer alles so ein bisschen, also wenn mein Papa zum Beispiel uns angemeckert hat, dann ist er rausgegangen und kam rein und alles war wieder, als wäre es nicht passiert. Das ist ja auch schon nicht gesund. Und dann aber auch noch eine Mutter, die über allem steht und alles in allem nur das Positive sieht, hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin zu sensibel, man traut mir generell nicht zu, alles zu sagen. Und ich hatte dann halt auch immer wieder Therapie, als ich älter war, um eben Dinge aufzuarbeiten und zu sehen, okay, in mir ist ganz viel Wut, die durfte aber nie raus. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie kriege ich die überhaupt nach außen? Felix hat die sehr viel aus mir rausgeholt, zum Beispiel, indem er halt so stark auch diskutiert und so. Und ich kann halt überhaupt nicht streiten. Das ist immer noch voll unser Thema. Ist aber ja einfach ein anderes Thema.
Aber auch sehr,
Aber
sehr spannend,
das.
ja.
Genau, aber ja, das war eben so das Thema mit meiner Mama. Also sie hat dann auch eine ganz schlimme Diagnose bekommen. Und auch da ist sie so positiv mit umgegangen. Und ich war die Einzige gefühlt in der kompletten Familie, die traurig war, total geweint hat und dachte, boah, wie geht das jetzt weiter?
Ja.
Und auch da, sie hat nur das Beste drin gesehen, gekämpft und gefühlt besiegt. Und das zeigt mir natürlich immer wieder, okay, man kann es schaffen, wenn man ihre Einstellung hat, ihre Stärke, ne? Das ist auch ein gutes Vorbild. Aber ich bin da eben anders und sie meinte dann auch direkt, ja, oh, wie heftig, dass dich das so mitnimmt und so, hätte ich gar nicht gedacht. Tut mir voll leid und wenn ich irgendwas tun kann und so. Also sie ist da schon sehr sensibel jetzt mit umgegangen mit der Fehlgeburt. Aber sie hätte auch nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Und ich glaube, mich hätte es eben auch nicht so mitgenommen, hätte ich es nicht schon Mats gesagt und hätten wir uns nicht so drauf gefreut und schon Familie und Freunden gesagt und ja.
Ja, aber ich finde das so spannend. Mir fällt so viel ein zu dem, was du gerade sagst, weil das ist ja auf der einen Seite eine Resilienz, also die deine Mutter da irgendwie hat, auch eine Haltung und die du auch mitbekommen und
Ja.
vorgelebt bekommen hast und die auch in dir schlummert. Und gleichzeitig schlummert da aber dieses ganz empfindsame, ne? Das, was du auch gesagt hast, Nachrichten kannst du nicht einfach nur hören, sondern die sitzen
Ne.
dann in dir drin und die beschäftigen dich halt vielleicht sogar tagelang.
Ja.
Und wie wirst du dann halt auch der Seite gerecht, ne? Und dass es auch total in Ordnung ist, darüber zu trauern. Hast du das Gefühl, du hast dir das ein bisschen abgeschnitten oder abgeknapst, dass du noch gar nicht richtig genug getrauert hast?
Ja, das weiß ich nicht so richtig. Also kann gut sein. Aber ja, ich wollte einfach positiv da nach vorne schauen und sagen, okay, beim nächsten Mal klappt's hoffentlich. Weil ich glaube, vom Gefühl hätte ich jetzt noch weiter mich da drin so gesuhlt in der Trauer und so, dann wäre ich nicht bereit gewesen für den nächsten Zyklus, ne? Also hat die Ärztin ja auch gesagt, ja, mal gucken, wie sie sich halt in ein paar Wochen fühlen. Machen sie es, wenn sie wollen, aber sie müssen ja schon psychisch auf der Höhe sein. Und ich glaube, da habe ich mich sehr schnell dann so quasi abgekattet und gesagt, okay, jetzt gucke ich nur noch nach vorne. Und da bin ich dann eher den Weg von meiner Mama dann eher gegangen. Aber dadurch, dass ich ein Kind habe, was auch hochsensibel ist, so wie ich, habe ich natürlich auch die ganzen Themen tagtäglich zu Hause. Und wie kann ich es so machen, dass mein Kind das alles fühlen darf und eben nicht so runterschluckt und sowas, ne? Und das ist auch die Wut, ist ein sehr großes Thema, die mich dann natürlich sehr triggert. Ich durfte es in meiner Kindheit auch nicht wirklich ausleben. Ist ja auch genau diese Generation von
Total.
92er Jahrgang. Braves, liebes Mädchen sein und nicht da irgendwo rumwüten. Und meine Mama meint auch immer, ich hatte gar keine Wut. Sie hat mich nie wütend gesehen und so. Aber ich kann mich schon daran erinnern, dass ich in mein Zimmer musste von meinem Papa aus. Und komm mal wieder raus, wenn du wieder gute Laune hast. Das nervt hier. Genau. Und heutzutage ist man aber halt, man hat ein Kind, was auch sehr viel Wut hat und versucht da irgendwie anders mit umzugehen. Und teilweise bringt es einen aber so zur Weißglut, dass man auch so gefühlt so reagieren will, weil man nicht mehr weiter weiß. Und dann liest man irgendwas dazu und das funktioniert nicht. Und dann wird man laut und dann muss man sich entschuldigen und ja, also es ist gar nicht so einfach, da so seinen Weg zu finden, ne? Und
Naja.
auch so dieses, also ich habe immer gedacht, was ist denn mit mir so? Ich muss mal ein bisschen härter werden. Ich bin so das Naivchen der Familie so gefühlt dadurch, weil zum Beispiel ist dann von einem Freund der Hund überfahren worden und wir haben den morgens gesehen auf dem Weg zur Schule, wie der da halt auf der Straße lag und ich musste es ihm sagen in der
Boah.
Schule.
Boah.
Und ich habe halt wirklich so eine Woche oder so geweint und war so fertig und er aber gar nicht. Also er hat das irgendwie so ganz hart aufgefasst, so, oh ja, voll schlimm, danke, dass du es mir gesagt hast. Und das hat mir wieder so ein Gefühl gegeben, oh Gott, ich bin so traurig, ich muss jetzt mal wieder klarkommen. Oder auch als meine Oma gestorben ist oder unser Hund überfahren wurde. Ich war immer so die von der Familie, die mit meinem Papa so, wir beide haben geweint. Er weint auch generell viel für einen Mann. Das finde ich toll. Der hat uns das immer vorgelebt, dass man das darf so. Es sollte ja das Normale sein. Und meine Mama war eher so die Harte, die man halt nie weinen gesehen hat. Die hat einmal geweint, als wir am Strand waren in Frankreich und sie sich vom Meer verabschieden musste, weil sie wusste, sie sieht das ein Jahr nicht mehr. Also das waren dann eher so Sachen, aber so im normalen Alltag nicht und mein Papa schon eher. Und genau, da habe ich immer gedacht, boah, meine Welt zerbricht, aber von allen anderen nicht,
Ja,
ne?
und dann ist ja automatisch der Gedanke, was stimmt mit mir nicht, ne?
Ja.
Und dabei ist es einfach ein anderes Wahrnehmen. Und gerade wenn
Voll.
wir über Neurodivergenz sprechen, diese Reizoffenheit und diese Filter. Und ich finde das ganz schwierig, dieses, ich müsste härter werden und mir ein dickes Fell zulegen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe, auch
Ja.
beim Radio. ja, leg dir halt ein dickes Fell zu. Ich dachte, hä? Das ist aber ja unlogisch. Wenn ich mir ein dickes Fell zulege, dann habe ich das ja immer. Ich kann ja nicht,
Ja.
also dann kommt ja auch das Positive nicht rein. So, und das will
Ist
ich
ja auch
ja
eine
nicht.
Gabe. Ja.
Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist
Ja.
natürlich nicht
Die Sachen
unanstrengend.
wahrnehmen und so, ne?
Ja.
Wie es anderen geht und
Ja.
ja, einfach einfühlsam auf Menschen zugehen.
Das ist total anstrengend, gar keine Frage, vor allem in unserer
Ja.
Gesellschaft, weil die so nicht funktioniert. Aber
Ja.
ich finde, das ist auch was ganz Kostbares. Und ne, das braucht es eben auch in dieser Welt irgendwie, auch
Ja.
so ein Mitfühlen, ja.
Ja, und
Ja,
ich war auch immer die Älteste von allen Geschwistern und mir wurden dann teilweise die Sachen nicht erzählt, weil sie
und.
ja schon wussten, dass mich das dann wieder voll mitnimmt. Und das wiederum fand ich aber total verletzend, weil ich dann halt immer dachte, okay, das schließt mich ja auch aus und ich will ja auch die Realität mitkriegen und jetzt nicht wissen, dass meine Tante wieder in der Klinik ist oder meine Oma total schwer krank ist oder so, ne? Mir wurde immer alles gefühlt so als Letzte erzählt, obwohl ich die Älteste war.
Ja.
Und ja eigentlich auch meine kleinen Geschwister so beschützt habe. Und ja, das war auch ganz schwierig für mich, ne? Zu
Ja.
auf der einen Seite so die Schwächen zuzulassen oder die Traurigkeit und auf der anderen Seite aber auch so wirken zu müssen, dass man es mir weiterhin erzählt.
Ja, weil irgendwie
Ja.
wurde da was, also Ausgrenzung, ne, auf jeden Fall ein Thema und Zumutung, also und
Ja.
auch dieses Gefühl, okay, wenn ich so reagiere, wie ich eigentlich reagieren möchte, dann ist das offensichtlich nicht in Ordnung und dann wird das nicht gehalten. Ne? Also auch zu
Ja.
wissen, ich werde gehalten mit dem, was da an großen Gefühlen zu mir kommt irgendwie. Kennst
Ja.
du Nora Imlau?
Ja.
Ja,
Höre ich mir
diese,
auch alles von an und schreibe
ja.
manchmal und so. Ja.
Das ist einfach, finde ich, da, also ich habe da so viele Aha-Erlebnisse irgendwie schon
Ja.
gehabt und verstehe so viel mehr. Ja, das ist auch, finde, also eine wahnsinnige Gratwanderung. Und auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Fehlgeburt zurückkommen und den Kinderwunsch, auch da, weil ich weiß natürlich auch, was für Mädels mir zuhören. Und da sind auch Frauen mit dabei, die haben eine künstliche Befruchtung und dann ab dem Transfertag sind die schwanger. So, ne? Das fühlt sich für die einfach so an und das ist auch manchmal gar nicht schlecht, das so zu denken. Weil letztlich hast du da ja ein Embryo. So, und
Ja.
der nistet sich jetzt ein und ne, ab wann ist man schwanger? Wann entsteht Leben, da sind wir ja im sehr philosophischen Bereich irgendwie. Und für die ist es ja, wenn dann der Test nicht positiv ist, bricht ja auch eine Welt zusammen.
Ja,
So, und da
klar.
könnte man auch sagen, hä, ja, aber war doch noch ganz früh. Das ist scheißegal. Und ich finde,
Ja.
das war so, das fand ich halt auch so wichtig an deinem Reel, was du gepostet hast, dass du gesagt hast, ich dachte, mich trifft das nicht so. Und dann
Ja.
hat es mich aber doch total getroffen. Weil man nämlich eben, und vielleicht kannst du das bestätigen oder in deine Worte packen, ab Sekunde eins, wenn man
Ja,
weiß, da ist,
freut man sich.
und das Kopfkino geht los und ja.
Ja, voll. Ich hab auch eine Freundin, die hat schon, bevor sie immer schwanger werden wollte, hat sie schon jahrelang immer Baby-Klamotten gekauft. Und da war ich auch so, boah, das ist aber irgendwie auch nicht gesund, so sich so krass drauf zu freuen, weil wenn es dann nicht klappt, dann bricht ja wirklich eine richtig dolle Welt zusammen. Ich habe das immer so lockerer gesehen, aber so geht eben jeder anders mit um, ne? Und ich glaube, wenn du dann eben eine Fehlgeburt hast als erstes Kind und noch kein anderes hast, das habe ich mir halt auch gedacht. Ich habe ja zumindest schon Mats und weiß, dass ich Kinder kriegen kann dadurch. Aber dann musst du ja erstmal, wenn das erste Mal war, darauf klarkommen, okay, es kann jetzt auch sein, ich kann generell keine Kinder kriegen, es kann immer nicht klappen, ich muss vielleicht in eine Kinderwunschklinik und so, ne? Und das ist ja bei mir jetzt zum Glück dann weggefallen, weil es eben beim zweiten Kind ist. Aber beim ersten hat man halt auch nicht generell drüber nachgedacht, weil man immer dachte, okay, es hat beim ersten Mal geklappt, beim ersten Zyklus, und dann geht
Ach,
man auch so
ehrlich?
naiv, ja, und
Ja,
dann geht
okay.
man halt auch so naiv da dran, oh, es beim zweiten klappt so bestimmt auch wieder so. Aber es gibt ganz, ganz viele, wo das beim zweiten Kind dann so lange dauert. Und wir probieren ja schon über ein Jahr jetzt. Und dann eben jetzt einmal die Fehlgeburt. Und ich hoffe halt einfach sehr, wir hatten ja auch so eine Frühchengeschichte. Also Mats ist ja einfach 2 Monate zu früh gekommen, 31. Woche. Wir waren 5 Wochen in der Klinik. Das heißt, das hat uns ja auch schon gebrandmarkt. Und
Ja.
da hat man natürlich auch Angst vor, das dann nochmal zu haben. Und ja, da hoffe ich einfach sehr, dass das beim zweiten dann alles ein bisschen unkomplizierter und nicht so dramatisch wird. Und der Körper da bitte vorher halt auch so ein bisschen einen schützt, ne? Und man selber auch sich den Stress so ein bisschen rausnimmt am Ende der Schwangerschaft. Also man geht ja schon bei allen möglichen Phasen dann auch anders mit Dingen um. Also
Klar, das hat euch
ja.
geprägt, ne? Das war das, was ihr da so
Ja.
erlebt habt, auf jeden Fall. Du hast es angesprochen jetzt, dass es der zweite Kinderwunsch ist, weil genau das ist es, ne? Beim ersten Kinderwunsch, du weißt ja nicht, werde ich jemals Mama sein?
Ja.
So, das ist natürlich, so, das fühlt sich im meiner Erinnerung und meiner Forschung so bodenlos an, weil du einfach nicht weißt, wie tief falle ich denn? Und was würde ich denn machen, wenn es wirklich niemals klappt? So, ne? Wie würdest du das beschreiben? Weil ich kenne den zweiten Kinderwunsch nicht. Und deswegen interessiert mich das immer, wie fühlt er sich an? Also ich weiß das natürlich von Klientinnen und aus Erzählungen und so weiter. Aber wie würdest du das beschreiben? Ist der so ein nice to have oder ist der dringlich bei dir? Ist ja auch bei jedem anders.
Also ich glaube, dadurch, dass ich so pragmatisch auch ein bisschen erzogen wurde, das habe ich ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass halt man soll so alles auf sich zukommen lassen und ich bin dadurch auch sehr spontan und reaktionsschnell bei allen möglichen Sachen. Ich glaube, das sagt man ja auch Waldorfschülern nach, dass man eben aus jedem Problem die beste Lösung findet. Und ich habe das sehr, sehr stark, glaube ich. Dazu eben noch so Harmoniebedürfnis und versuche auch auf mich zu achten. Und mein Gefühl war wirklich so über 3,5 Jahre, ich kriege kein zweites Kind. Das ist so anstrengend. Ich bin froh, wenn ich das überlebe mit dem ersten, weil 2,5 Jahre nicht geschlafen, immer Clusterfeeding, Kind lässt sich nicht ablegen, will nur bei Mama sein. Jetzt so mit 4,5 ist endlich der Papa interessant. Ins Bett bringen klappt immer noch nicht. Toilette geht auch nur mit mir und so. So gewisse Dinge sind halt so. Oder wenn er ganz müde ist, darf nur ich den Buggy schieben und so, ne? Das ist noch so die letzten Sachen. Aber grundsätzlich hat sich da natürlich sehr, sehr viel Leichtigkeit für mich entwickelt, wo ich halt viel mehr Freiheiten nach und nach bekommen habe. Also andere Frauen würden sagen, oh mein Gott, du kannst immer noch nicht abends weg oder über Nacht und warst noch nicht auf dem Mädelstrip, du bist doch noch total gefangen, wie kannst du ein zweites Kind kriegen? Das sagen mir immer wieder Leute, dass sie das voll hinterfragen, wie ich mich da schon wieder so geiseln kann, so mäßig, ne? Auf der anderen Seite bin ich so, dass ich denke, ich finde es so toll, Geschwister zu haben. Ich habe 3 Geschwister, ich habe einen Bruder, mit dem ich super eng bin, der jetzt auch gerade bis gestern hier war. Und wir haben so viel zusammen gespielt und ich sehe ganz oft bei Mats, wie happy er einfach ist mit mehreren Leuten im Haus, mit anderen Kindern. Er ist ein ganz anderer Mensch. Also er freut sich morgens dann aufzustehen, wenn hier jemand ist, außer uns. Wenn wir nur da sind, ist nicht so gute Laune morgens. Er ist super drauf, wenn er mit Kindern einfach spielen kann und da muss ich ihn nicht die ganze Zeit bespaßen. Also wir sehen eigentlich immer nur die positiven Dinge und fühle teilweise wirklich Traurigkeit, wenn ich ihn dann alleine da sitzen sehe, wie er sich langweilt und denke dann, es wäre so schön für ihn, Geschwisterchen zu haben. Und als eben diese Kraft zurückkam, er schläft gut, er will jetzt auch mal mehr den Papa und sowas, war ich halt okay, wir wollen jetzt noch ein zweites Kind, weil ich sehe es jetzt auch richtig, dass, also ich wollte eigentlich immer 2 Kinder, aber ich habe einfach gedacht, kräftetechnisch schaffe ich es nicht und jetzt kommt eben die Kraft zurück und hoffe einfach, dass wir nicht noch mal eine Frühgeburt haben und die Schwangerschaft einigermaßen gut verläuft und so und gehe da jetzt vom Positiven aus und hoffe einfach, dass wir dann irgendwann noch ein Kind haben, die dann 5 Jahre Abstand haben und dadurch keine Eifersuchtsthemen sind, ne? Dann gibt es auch sehr, sehr viele Vorteile von diesem Altersabstand. Mein Bruder und ich hatten 4 Jahre oder haben immer noch und das war super. Aber ja, genau. Also bei mir ist es jetzt nicht so dringlich. Also ich sage auch, ich würde kein Kind adoptieren. Ich würde keine Kinderwunschklinik machen. Wenn es nicht sein soll, dann würde ich eben nur jetzt bei einem Kind bleiben. Ist ja auch schön. Aber ich möchte es eben versuchen, ob es klappt. Und wenn es so ist, dann freue ich mich. So. Also da, das war auch von Anfang an unsere Einstellung, dass wir gesagt haben, wir verhüten jetzt einfach nicht mehr und gucken mal, wann es klappt. Und es war auch am Anfang echt eine super Leichtigkeit drin. Zwischenzeitlich wurde es mal so ein bisschen mehr mit Druck, weil wir dachten, oh, jetzt muss man immer am Eisprung oder davor irgendwie so planen, dass man da miteinander schläft. Das ist ja auch nicht so romantisch. Und teilweise ist man ja auch immer noch ja, total gefordert als Eltern und müde und will nur früh ins Bett. Da dachte ich dann auch wieder, okay, wir machen mal eine Pause. Dann haben wir immer mal wieder Monate ausgesetzt, wo wir gesagt haben, da haben wir einfach nur Sex an Tagen, wo wir drauf Lust haben. Und jetzt gehen wir es wieder gezielter an. Aber wir nehmen uns da, glaube ich, immer wieder ganz gut den Druck raus. Und deswegen bin ich da auch noch echt entspannt. Also die Fehlgeburt hat mich jetzt schon getroffen, weil ich mich halt wirklich super drauf gefreut habe und auch mit Mats das so geteilt habe. Aber ich glaube, wenn es jetzt, ich weiß jetzt kein Limit so, ne? Ich kann ja noch 10 Jahre schwanger werden. Das ist ja so krass, wenn man so jung ist. Ne? Ich bin 33. Manche kriegen ja erst mit über 40 das erste so. Deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich nicht so den Druck, aber es wäre schon schön, wenn es natürlich dann irgendwann näher klappt, weil ab 6 Jahre Altersunterschied wachsen die ja jeweils als Einzelkinder auf.
Kann
Und
auch Vorteile haben. Mein Bruder ist fast 7 Jahre älter als ich und das ist
ja.
super. Also ich kann es
Ja.
empfehlen.
Ja, ich
Ja.
habe mit meiner Schwester 14 Jahre Altersunterschied und da haben dann immer alle gedacht, ich bin die Mama und habe sie halt überall mit hingenommen. Und sie hat dann immer mit mir und meinem Freund, der älter war, alles gemacht. Meine Mama hat ihr Referendariat dann als Lehrerin noch gemacht. So eine stressige Zeit mit drei Kids, zwei Hunden und dann noch so einem kleinen Baby und dadurch war halt meine Schwester dann immer bei uns. Und da war ich dann wie so eine Teenie-Mom gefühlt.
Okay, ja, krass.
Genau, aber ja, das war total schön, so eine kleine Schwester zu haben, aber hat natürlich dann gar nichts mehr damit zu tun, dass wir zusammen jetzt spielen oder so, sondern ja, man muss sich halt um sie kümmern, ne? Also ich bin sehr, sehr schnell erwachsen geworden dadurch. Meine Familie sagt auch immer, ich hatte keine Pubertät, weil ich halt wirklich so eine kleine Schwester hatte, um die ich mich gekümmert habe. Ich hatte einen 4 Jahre älteren Freund, mit dem war ich dann auch 6 Jahre zusammen. Wir haben zusammen gewohnt dann irgendwann. Ich bin mit 17 ausgezogen, habe eine Ausbildung gemacht. Also ich hatte nie so diese rebellische Phase, sondern war immer die Vernünftige, die direkt irgendwie von Kind zu der Frau geworden ist. Und das waren natürlich auch diese ganzen Punkte, die dazu wahrscheinlich geführt haben, dass ich dann so war, wie ich war. Aber dadurch weiß ich auch, was ein großer Altersunterschied natürlich auch dann sein kann,
Klar,
ne?
ja, klar,
Also,
natürlich. Das ist ja dann auch echt nochmal was anderes und eine krass frühe Verantwortung, die du da dann auch übernommen hast, ne?
ja.
Ja, kannst du das nachvollziehen? Weil hier hören ja einfach auch so viele Frauen zu, die haben so einen ganz, ganz dringendes, ganz, ganz sehnlichsten Wunsch, weil die einfach seit Jahren vielleicht auch schon im Kinderwunsch sind und so viele
Ja, schrecklich.
Rückschläge. Ja, total. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen Sprüche, ach, musst dich nur mal entspannen und so. Und wenn ich dich jetzt
Naja.
höre, du bist ja entspannt. Also das, was
Noch.
die, ja, noch. Und das, was die Gesellschaft so, also weißt du, das ist ja so, ich habe immer das Gefühl, so wie du das machst, so stellen sich das alle vor. Aber es hat ja trotzdem auch nicht sofort
Klar.
geklappt. So,
Ja,
gibt es bei
ja.
dir irgendwelche Sätze, wo du sagst, oh, geh mir weg, das nervt oder das macht mich
Ja,
wütend?
dieses ein Kind ist kein Kind und entspannte Eltern kriegen entspannte Kinder,
Oh.
das habe ich jetzt gestern auch meinem Bruder erzählt, weil er meinte auch so, ja, also wir kriegen dann zwei Kinder, wir haben dann eine Nanny, die sind doch innerhalb von einem Jahr kommen die so beide dann auf die Welt, so dass das so ein Liebtsein, dass sie ganz, ganz eng aneinander sind. Wir haben einfach eine Nanny, die zu Hause 4 Jahre ist und dann kommen die in die Kita. Damit die von Anfang an weiterarbeiten können. Dann meinte ich so, ja, aber du musst ja erstmal abwarten, wenn dann ihr immer zu Hause seid, wollen die Kinder eh immer zu euch und so, ne? Also klar, es kann jetzt auch anders sein, dass das voll die entspannten Kinder sind, die sofort die Nanny als Mama anerkennen, so, aber es ist ja auch schade für die beiden,
Ja.
wenn die dann eine bessere Bindung zu den Kindern hat. Aber ja, das sind halt einfach Themen, wie man sich's vorstellt und wie es dann am Ende ist, sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Ich habe auch immer gedacht, ach, da kann ich doch ganz normal das Kind in die Trage nehmen und mache einen Videocall und arbeite. Nee, Pustekuchen, ich konnte keinen Stillstand, mein Kind konnte keinen Stillstand ertragen, ich konnte noch nicht mal was kochen, wenn das Kind in der Trage war, gar nichts. Also ich konnte mit keinem eigentlich gefühlt reden, ohne dass geweint wurde. Und das ist bis heute noch so, dass ich wirklich mit keinem aktuell, das ist wieder so eine Phase, ich kann mich mit keinem normal unterhalten, wenn er hier ist, weil er so krass die Aufmerksamkeit dann von mir möchte und ich keinen Moment hier mal einen normalen Satz sagen kann. Und er ist jetzt fast 5 und ich denke mir, okay, das habe ich mir echt anders vorgestellt. Krieg du erstmal Kinder, so zu meinem Bruder, ne? Oder auch meine beste Freundin, die schickt mir ständig irgendwelche, die ist Vorschullehrerin und die hat aber noch keine eigenen Kinder und die schickt mir halt ständig so Erziehungsvideos von TikTok und so. Und dann sage ich auch immer, ja, was soll mir das jetzt eigentlich sagen? Das gibt mir doch voll das blöde Gefühl, habe ich jetzt neulich auch gesagt, weil es ist dann eh immer alles anders. Krieg du erst mal Kinder und das von jemandem geschickt zu kriegen, der keine Kinder hat, ist auf jeden Fall bescheuert. Und sie so, oh, so habe ich das gar nicht gemeint, du kennst mich doch. Ich wollte nur, dass dir das vielleicht hilft, so als Anleitung, weil ihr ja auch gerade diese Themen habt, Kind liegt schreiend auf dem Boden, was tun, so, ne? Und in dem einen Video zum Beispiel hat die Frau dann gezeigt, dass ihre Bedürfnisse ja auch wichtig sind. Sie isst erstmal ihr Brot auf und hebt dann das Kind neben ihr schreiend auf dem Boden auf und so. Und es gibt ja einfach so verschiedene Erziehungsziele. Und natürlich kann das Kind vielleicht dann aufhören zu weinen automatisch. Es gibt aber auch Kinder, die hören nicht auf. Und so
Nein.
wäre halt die Kategorie mein Sohn. Also, und ich bin halt auch sehr sensibel und ich könnte niemals mein Kind schreien im Kinderzimmer lassen und Schlaftraining machen oder es einfach im Kinderwagen liegen lassen und sagen, okay, irgendwann klappt schon, sondern ich nehme es dann eben aus der Trage sogar raus, weil die Trage nicht akzeptiert wird und habe mich natürlich dementsprechend jahrelang jetzt auch sehr zurückgestellt, meine Bedürfnisse oft nicht gesehen und war da auch ganz schön fertig dadurch, ne? Also der hätte mir auch ein anderer Grad mehr gut getan. Aber so bin ich halt eben auch vom Mensch und Felix ist auch extrem so, dass er da total Gerechtigkeit und Gleichstellung von Kind und Menschen sieht,
Ja, einfach,
Erwachsenen sieht.
ja, einfach eine
Und dadurch passt,
Gleichwertigkeit.
ja genau, also bindungsorientiert passt total zu uns, aber es ist eben auch extrem anstrengend, wenn man es
Total.
extrem auch schwierig hat mit einem Kind, was sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht, gar nicht alleine spielt, eigentlich nur Mama will seit Jahren, immer noch nicht bei Oma und Opa bleibt und eigentlich jetzt auch schon wieder nicht in der Kita sein will, ne? Also es sind so
Wir
sehr,
können
sehr viele Themen bei uns.
Club aufmachen. ja, ich,
Ja.
das ist, und dann sind ja häufig diese Tipps sind dann für neurotypische Kinder
Ja.
und neurotypische Familien und das funktioniert halt vorne und hinten gar nicht. Das ist
Genau.
kontraproduktiv bei
Ja.
neurodivergenten Menschen und also ja,
Ja, voll.
das ist schon sehr komplex, das stimmt. Und gibt es irgendwas, was, wo du sagst, beim Kinderwunsch, das nervt dich oder da sind irgendwie Sachen, die pieksen oder die verletzen?
Also das ist eher so dieses wieder auf das Alter von Felix bezogen. Dazu kriegen wir halt immer wieder Nachrichten, so, ne? Ja, ihr müsst jetzt immer mal euch beeilen, der wird ja ganz schön alt und so einen alten Vater will man noch nicht als Kind und so. Also das ist so eher das, ne? Und dann habe ich immer so eine Familie vor Augen. Die war bei uns in der Waldorfschule auch in meiner Klasse. Da war der Vater, glaube ich, so Anfang 60, als er 8 war oder so. Der hatte halt ganz viele ältere Geschwister und er war halt so der Jüngste. Und der Vater sah auch immer so ganz ungesund aus. Der hat so ganz viel geraucht, hatte, glaube ich, auch irgendwas mit der Niere. Seine Augen waren so ganz gelb. Und er hatte so einen totalen Vollbart und der kam halt immer in die Schule und jeder dachte halt, es wäre so der Opa. Und hat halt auch jeder so gesagt, ne, boah, dein Vater sieht aus wie ein Opa und boah, ja, das ist natürlich nicht so schön, wenn man das als Sohn dann immer so hört, ne? Und ich hoffe, also Felix ist ja komplett das Gegenteil, er ist super gesund, macht ganz viel Sport, sieht auch jung aus, aber die Leute sind halt trotzdem immer, dass sie in dieses Thema so reinpieksen.
Dass das immer noch ein Thema ist heutzutage, ist mich total erstaunlich,
Ja,
ehrlich gesagt. Weil also
voll
du
und
bist 33 und er ist dann ja jetzt Mitte
48, ja.
48. Ja,
Ja.
erstaunlich, wirklich. Ich dachte, wenn, dann ist es noch ein Thema, wenn die Frau älter ist. Aber ne, das ist,
Ja,
scheint immer
auch,
noch
ne?
die Gemüter zu erhitzen. Das ist ja echt interessant.
Seine Ex-Freundin, die er vor mir hatte, die hatte uns auch ganz am Anfang unserer Beziehung bei Facebook dann immer unter die Bilder irgendwas Mieses geschrieben. Und einmal war da so dabei, ja, da musste wohl nicht die Richtige kommen, sondern erstmal das richtige Kind, damit du glücklich bist.
Eieieiei.
Ja, also das war so der Anfang unserer Beziehung. Da war noch nicht so
Oh.
die Reichweite, die da reingewirkt hat, sondern das war dann sogar der engste Raum, der engste Kreis
Boah.
von ihm dann noch, ne? Ja.
Wahnsinn, okay. Ja, für alle, die das sehr, sehr doll beschäftigt, habt ihr denn irgendeine Grenze? Also, dass du sagst, okay, du hast vorhin gesagt, Kinderwunschklinik kannst du dir im Moment nicht vorstellen.
Nee.
Ich habe erfahren, beim Kinderwunsch, man überschreitet ständig Grenzen. Jetzt ist es
Glaube ich, ja.
vielleicht auch beim zweiten Kinderwunsch noch mal was anderes, wobei das ist ja auch individuell, ne? Kannst du dir vorstellen, dass es da Grenzen gibt, die du aber trotzdem noch mal überschreiten wirst? Oder habt ihr wirklich einfach Grenzen, wo ihr sagt, nee, da wollen wir dran festhalten? Weil auch das ist ja absolut legitim, ne?
Also, ich bin schon extrem mit so medizinischen Sachen, dass ich da eine extreme Abwehr habe. Also, ich habe zum Beispiel eine. Ich würde jetzt nicht sagen extreme Phobie vor Spritzen, aber ich könnte mich jetzt nie selber spritzen. Ich bin auch so, dass ich der Meinung bin, dass meinem Körper, also ich nehme fast nie Medikamente, bin gegen fast nichts geimpft und so. Also ich versuche halt schon so sehr natürlich alles zu machen. Und deswegen habe ich halt von dieser Kinderwunschklinik noch so ein ganz klinisches Bild, dass ich mich dann spritzen muss, ich muss Medikamente nehmen, muss mir, keine Ahnung, Eizellen einpflanzen lassen. Und das fühlt sich für mich so fernab von dem an, wie ich es natürlich haben möchte. Aber ich glaube, würde der Wunsch jetzt immer weiter werden, dann geht man wahrscheinlich, wie du sagst, über diese Grenzen. Ich weiß nur nicht, ob es bei mir so ist, weil ich einen extremen Ekel eben vor so Krankenhaus. Geschichten habe. Also auch diese Frühgeburt, 5 Wochen in der Klinik mit Zugängen bei mir bei der Geburt. Mats hatte überall Zugänge und so. Das hat mich auch so geprägt, dass ich immer so dankbar bin, wenn ich nicht in so Kliniken und Praxen muss. Gehe auch fast nie zum Arzt und so, dass ich das ja, kann ich mir einfach nicht vorstellen bei mir. Es kann natürlich jetzt in 5 Jahren anders aussehen, dann kann man noch mal reden. Aber jetzt gerade ist mein Gefühl so, dass ich es der Natur überlassen würde, was passiert, weil ich noch entspannt bin. So. Aber wenn ich jetzt von Anfang an wüsste, ich kann nur Kinder kriegen auf die Art und Weise, weil mein Mann hat das und das, so wie es eine Freundin von mir hat, dann würde ich da auch anders mit umgehen, weil ich mir denke, okay, ich könnte Kinder kriegen, aber bei meinem Mann klappt das so eben nicht, dann würde ich das machen, dass ich dann irgendwelche Sachen nehme, damit es dann mit seinen Sachen klappt. Aber dadurch, dass ich ja weiß, es hat schon einmal natürlich bei uns geklappt,
Und du
würde ich
hättest
es
ein
dann,
zweites Mal ja auch.
ja. Aber ich wäre jetzt, also ich bin überhaupt nicht gläubig oder so, aber dann würde ich so mir das wahrscheinlich so einreden, dass das Schicksal ist, dass ich jetzt nur ein Kind kriege und dann mich eher verwirklichen kann, anstatt mich nochmal hinten anzustellen. So, weil ich halt so fertig war wie nie in meinem Leben. Also ich dachte echt wirklich, ich überlebe es teilweise nicht in manchen Phasen, ne? Also zum Beispiel hatte ich mal eine Lebensmittelvergiftung nach veganem Essen, wo man denkt, wie geht das denn? Und ich lag auf dem Boden und mir kam es vorne und hinten bei der Toilette raus und ich musste währenddessen immer stillen, weil er sich nicht ablegen lassen hat, nicht zu Papa wollte, immer davon wach geworden ist, von diesen Kotzgeräuschen und so. Und das war wirklich wie so eine gefühlte Nahtoderfahrung, was war die schlimmste Sache, die ich in meinem Leben hatte. Ich lag auf dem Boden, war so fertig. Felix meinte die ganze Zeit, soll ich einen Krankenwagen rufen? Ich habe nur noch geweint und also ich finde, so stillen zieht ja eh so viel Energie, aber wenn man nichts mehr im Körper hat und eine Vergiftung hat und es einem eh so elendig geht und dann muss man noch stillen und immer wieder das Baby findet eh so schwierig den Schlaf. Also das war für mich wirklich, da dachte ich, ich kriege nie wieder ein Kind. Ich pack das eh nochmal, ne? Und das ist mir noch so dolle im Kopf.
Ja, klar, das sind ja
Und
auch.
auch Covid, also wir waren so krank, also alle. Zweimal und ja. Also ich finde, krank sein mit Kindern ist einfach Next Level. Ich weiß nicht, wie man es mit mehreren macht. Ich fand schon mit einem Kind richtig heftig. Deswegen denke ich dann immer, es soll so sein, ne? Aber wer weiß, vielleicht ist es in ein paar Jahren ganz anders vom Gefühl. Ich weiß nicht. Also Felix Mama sagt auch immer, die ist über 80, die sagt immer, warum man sich das antut, dass man mehrere Kinder kriegt. Sie fand es super anstrengend und sie musste sich immer zurücknehmen und konnte sich nie verwirklichen, wie sie wollte. War damals natürlich auch noch mal extremer alles, ne? Da durfte man ja auch unverheiratet gar nicht zusammen wohnen und so, es war eine ganz andere Zeit. Aber sie hat schon mir sehr klar immer wieder gesagt, dass es sehr, sehr anstrengend ist und dass ein Kind vollkommen reicht. Und dass es ja gar nicht gegeben ist, dass die miteinander spielen und sich später dann lieb haben, ne? Weil das gibt es natürlich auch. Zum Beispiel meine beste Freundin hat einen Zwillingsbruder und die verstehen sich eigentlich gar nicht.
Nee, absolut. Dazu habe ich mal eine Folge gemacht mit Anna Hofer. Die hat ein Buch geschrieben, Mein fabelhaftes Einzelkind. Und da kommt sie tatsächlich auch mit Studien und so weiter um die Ecke. Und für manche ist es sehr wichtig, ne, dass es da auch immer evidenzbasierte Geschichten gibt. Ja, ich glaube, es ist halt auch ein Gefühl, was man hat einfach, ne? Also ich habe eben keinen zweiten Kinderwunsch, aber ich bin jetzt auch schon 45. Also bei uns hat das ja wirklich auch erst nach 6 Jahren dann geklappt. Und dann bist du ja einfach auch so dankbar und froh, dass du dieses eine Wunder, dass das geklappt hat, ne?
Geklappt hat, glaube ich,
Ja, und deswegen nehme ich dann häufig auch solche Sachen halt, ich versuche, oder irgendwie kommt es immer automatisch, selbst wenn das so ist. Ich hatte auch Fieber und habe da gelegen und dachte, ich kann eigentlich nicht mehr, aber okay, ich stille und so weiter. Und irgendwie bin ich dann trotzdem dankbar, da versuche mir das dann so von oben anzugucken und denke, ja, irre, irgendwie, guck mal, und jetzt ist das so. Und du konntest es dir vorher nie richtig vorstellen. Und so ist das jetzt, wenn du mittendrin steckst in dieser Situation. Das weiß ich aber auch, dass das von außen oder von meinem Umfeld sehr kritisch beäugt wird, dass ich mich so aufopfere, in Anführungsstrichen. Weil es gibt so häufig diesen Satz auch, ja, aber Kinder spüren das ja auch, wann die sich dann zurücknehmen müssen. Und ich denke, also meine Erfahrung ist, nee, nicht unbedingt. Kann ich so nicht bestätigen. Und ich glaube, dass frühere Kinder, also auch ich zum Beispiel, das vielleicht gut konnten, weil wir gelernt haben, uns anzupassen. Auch das, was du vorhin erzählt hast. Aber ob das immer, das entspricht nicht dem Naturell des Kindes, sondern das ist dann reine Anpassung, weil ich kann ja ohne meine Eltern gar nicht leben.
Und die Gesellschaft wird so nur noch auf Leistung, ne? Alles ist so. Das Kind muss so und so schnell in die Kita, am besten bis 18 Uhr. So in Spanien war das natürlich jetzt so der extreme Fall, ne? Die kommen alle ohne Eingewöhnung mit spätestens 8 Monaten in die Kita. Die sind dann da bis 16:30. Es gibt dann auch ab der ersten Klasse die Pflicht, dass man bis 16:30 lässt, sonst gibt es direkt Ärger. Und
Boah.
so sensible Kinder, die müssen da mitschwimmen und das alles mitmachen und alle sind eigentlich so fertig und dauerkrank, werden auch total krank da immer abgegeben und so. Das
Oh
läuft noch
Mann.
schon anders als in Deutschland. Und das
Ja.
hat mich sehr, sehr stark in die Richtung geprägt, dass ich immer sage, boah, ich habe mich so aufgeopfert ab Tag 1 für meinen Sohn. Ich möchte, dass er später auch eine Freundin oder Freund hat, mit der er zusammen ist, die bitte auch so eine Mutter hatte und nicht jemanden, wo er immer nur durch musste, ne? So
Ja.
dieses, ja, meine Mutter hat halt nur gearbeitet und deswegen musste es immer weg und wurde eigentlich von anderen erzogen und man weiß gar nicht, was sind die Werte und sind die überhaupt so, wie man selber das eigentlich möchte und so, ne? Und natürlich geht es nicht anders. Wenn man es sich nicht anders leisten kann, müssen beide so viel arbeiten. Die Kinder müssen so lange in die Kita und so früh und so. Und wenn es dann aber noch normalisiert wird, dass es eben keine Eingewöhnung gibt, dass die Kinder schreien, bis sie wissen, sie werden eh nicht abgeholt und geben dann auf, ne, und hören dann irgendwann auf zu schreien. So, das ist ein komplett normales System, was in Frankreich, Italien, Spanien halt schon so normal ist. Und es wird in Deutschland ja auch immer mehr so werden, wie man gerade sieht, wird ja alles Mögliche gestrichen und die Leute verdienen immer weniger, alles ist so teuer, immer mehr Fremdbetreuung und länger und so und Schulen ganztags und so. Und ich glaube, dass, ja, dass ich auch immer wieder denke, boah, ich opfer mich gefühlt so als eine der wenigen so richtig krass auf und bin immer da und war noch nie über Nacht weg und habe 3 Jahre gestillt und ja, komme immer, wenn er will und niemand anders macht das so gefühlt, weil alle fahren schon direkt nach 10 Tagen auf ein Retreat, wenn sie da drauf Bock haben und fliegen mit dem Freundin nach New York und so, ne? Und ich fühle mich da auch ganz oft in Spanien, weil ich da natürlich noch ein bisschen außerirdischer so, weil ich habe auch so lange gestillt und da geben die meisten einfach direkt Flasche, weil sie ja eh sofort wieder arbeiten müssen und so. Und die Mütter haben ja 4 Monate Elternzeit und dann der Vater 4 Monate. Das heißt, da sind die Männer viel, viel mehr integriert, weil sie müssen ja diese Elternzeit dann machen. Das ist halt schon super, ne? Also die Frauen sind sehr gleichgestellt, und müssen sich da oft einfach nicht so verlieren. Ich glaube, in Deutschland ist das schon noch mehr in dieser Zeit angepasst, wo die Frauen einfach zu Hause waren, müssen aber trotzdem dann wieder arbeiten. Das ist doppelt heftig. Das ist in Spanien schon anders, dass da die Frauen eben von Anfang an auch wieder Geld verdienen und ihre eigene Zeit haben.
Ja.
Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile für die Kinder, glaube ich, aber mehr Nachteile, dieses System, weil
Also
sie eben einfach mit dem System mitgehen müssen, ne?
ja. Also das ist natürlich immer super heikel und man ruft da immer sehr viel Kritik auf den Plan. Und jeder macht das natürlich so, wie er das
Ja.
für richtig hält und wie er es leisten kann und so. Aber also
Ja.
wir können uns da die Hand reichen. Ich bin da auch sehr alleine mit. Ich stille auch immer noch. Die Kurze ist schon über 3. Ja, Kindergarten ist halt auch noch nicht und so. Und das einfach noch nicht dran war. Und ich bin halt davon überzeugt. Ich habe darüber in der Folge mal mit Gerald Hüther auch gesprochen. Und es kann auch sein, dass ich manchmal vielleicht zu wenig zumute, ne? Da will ich jetzt nicht unkritisch mit mir sein. Aber ich glaube einfach, dieses reinbuttern, was ich da jetzt gerade mache, weil diese ersten 4 Jahre und vor allem die ersten 3 Jahre sind so
Sind so
wichtig,
wichtig, ja,
was
prägen
Urvertrauen
fürs ganze
angeht.
Leben,
Ja,
ja.
genau, die prägen uns fürs ganze Leben. Und dann denke ich, wenn du da gemerkt hast, da kommt jemand, wenn ich Hilfe brauche, da ist jemand
Ja.
da, ich werde gefangen, ich werde gehalten, ja, dann
Ja.
bitte, ne? Also das finde ich einfach dann total schön und wichtig. Deswegen mache ich das so, weil ich darüber von
Ja.
überzeugt bin. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt schlimm finden, wenn ich das sage, aber ich bin davon überzeugt, dass das eine bessere Gesellschaft aus uns machen
Ja,
würde.
auf jeden Fall.
Weil niemand, der sich geliebt und gehalten und geborgen fühlt, hat das Bedürfnis, einen Streit oder einen Krieg anzufangen.
Ja.
So, also ich glaube, das würde total viel mit unserer Gesellschaft machen. Ich verstehe, dass dann da
Die
aber auch.
meisten können sie es halt nicht leisten, einfach
Genau,
weil das
genau.
Gehalt zu niedrig ist von einer Person, ne? Das ist halt echt das Schlimme. Und dann kriegt man so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann welche sieht, die das so machen. Deswegen triggere ich ja dann auch wieder Menschen, dass ich eben so doll dieses Bedürfnisorientierte und dieses mit dem Kind so viel machen können und so mache, ne? Und dann, ja, es ist aber eben Selbstständigkeit. Ich habe halt andere Risiken und ich musste mir das auch erst erarbeiten. Und ja, es ist halt alles unfair so in diesem System. Man muss da halt irgendwie seinen Weg finden. Und es gibt ja sehr, sehr viele, die auch so diesen Weg gehen und sagen, du musst eben das zurückschrauben, was du sonst vielleicht alles ausgegeben hast. Dann hat man halt mal 3 Jahre nicht Urlaub, und man macht eben Dinge anders. Aber es ist halt meistens auf Lasten der Frauen und nicht jeder ist dafür gemacht, immer zu Hause zu sein, weil es extrem anstrengend ist, komplett sich um Kind und Haushalt und alles zu kümmern. Und da sollte man halt schon versuchen, dann mehr aufzuteilen, wenn es irgendwie möglich ist. Und das ist halt dann wieder schwierig, weil die Frauen weniger Gehalt kriegen meistens und dann gehen dann doch die Männer arbeiten, ne? Und dann
Ja,
Sollen
das
die
ist auch.
Kinder, wenn der Vater kommt, nicht zum Vater und dann ist die Mutter noch mehr ausgelaugt und fühlt sich nicht verwirklicht und ist aber auch nicht selbstständig. Wenn sie sich jetzt trennen würde, hat sie kein eigenes Gehalt, ist dann abhängig. Das sind so viele, an jedem Ende ist ein Aber gefühlt von dem, was du intuitiv machen wollen würdest,
Ja.
und wie es du es vielleicht für dein Kind haben möchtest, dass das echt gemein ist. Also es tut mir auch wirklich im Herzen leid, die ganzen Kinder zu sehen. Und die ganzen Mamas zu sehen, die da echt über ihre Grenzen immer gehen müssen, weil es nicht anders geht. Ne? Also wir haben auch unser, der bei uns gebabysittet hat, der hat auch erzählt, seine Eltern, die sind Deutsche, aber haben in Spanien dann gelebt, die sind da aufgewachsen. Und er ist jetzt fast 18 und er meinte auch, seine Eltern hatten einfach nie Zeit, ihn mittags abzuholen. Er war nie die Mittagspause zu Hause und ist dann nachmittags wieder hingebracht worden, sondern er war wirklich von morgens ab Baby an immer bis nachmittags, spät nachmittags 16:30 in der Kita und Schule und hat dann immer Mittag gegessen und da waren dann welche, die haben dann von ihm verlangt, er muss immer aufessen und er mag keine Pilze und musste wirklich die ganzen Pilze aufessen. Das heißt, er war dann immer wieder in diesem Ding, meine Eltern können mir nicht helfen, ich bin hier in einem System, die wie meine Familie sind, mein engster Kreis, wo ich jeden Tag die meiste Zeit meines Lebens bin, und muss dann auch noch so Dinge werden von mir verlangt. Ne? Und das hat mir so im Herzen wehgetan, was, er ist so ein lieber Junge, der ist wirklich so sympathisch und lieb und so tolle Einstellung und so intelligent irgendwie, wie er so redet. Dann dachte ich wieder so krass, der wurde einfach größtenteils von fremden Menschen erzogen, weil seine Eltern so viel arbeiten mussten und es nicht anders handhaben konnten, weil du auch in Spanien noch ein geringeres Gehalt hast. Ne?
Das finde ich ist wirklich so schwierig und es gibt da ja auch nicht die eine Lösung. Man kann halt immer
Nee.
gucken, gibt es irgendwelche Schlupfwinkel, weil bei uns ist
Ja.
auch schon, also mein Mann ist schwer krank und ich habe gerade jetzt irgendwie drei Jobs, die ich so jongliere, aber ich gucke halt, ne, ich mache viel mit Babysitterin beziehungsweise gucke, ob ich sie mitnehmen kann oder sowas. Und es ist alles natürlich nicht total optimal, aber für mich fühlt sich das besser an als. Also ja, ich kann sie einfach noch nicht oder ich konnte sie einfach noch nicht weggeben, das ging einfach nicht. Und da wird mir
Aber ist ja
natürlich
auch gut, wenn es mit der Babysitterin klappt, ne? Das ist
total.
ja super.
Ja,
Ja.
total, das ist super gut. Und das klappt auch und mir wird dann halt vorgeworfen, gerade nach dem langen Kinderwunsch, du kannst nicht loslassen. Aber das
Ja.
liegt für mich halt viel tiefer, das hat nichts damit zu
Ja.
tun, dass ich nicht los, also, ne, das, ja, das ist ein doofer Vorwurf irgendwie, aber
Ja, total. Das
ja.
ist ja auch fies.
Ja,
Ja.
total.
Aber das habe ich mir auch schon öfter anhören können. So dieses, ja, das liegt bestimmt an eurer Geburt. Du kannst nicht loslassen und er kann ich loslassen und so. Und ich denke mir, nee, aber es kann, natürlich ist dadurch viel gewesen, ne? So dieses, er musste sich fremd von anderen wickeln lassen und alles und super viele Sachen über sich ergehen lassen im Krankenhaus und so. Das hat bestimmt ganz, ganz viel mit ihm gemacht und dadurch ist auch diese Bindung zwischen uns, weil ich ja immer diese Känguru-Methode mit auf einem liegen hatte, dadurch ist er natürlich sehr, sehr eng mit mir gebondet. Aber er ist auch von sich aus, glaube ich, einfach sehr sensibel und das hätte auch ohne die Geburt so kommen können. Und dann immer zu hören, ja, man muss ihm da mehr zutrauen, gibt ihn einfach mal ab. Nee, er schreit sich halt wirklich in Grund und Boden. Es ist, als ob man ihm ein Bein abhackt. Der weint so schlimm verzweifelt, schon bei dem Gedanken daran, dass ich jetzt, also morgen zum Beispiel, fahre ich morgen früh nach Berlin für ein Event und komme abends wieder, um ihn dann ins Bett zu bringen. Und ich habe ihm gesagt, ja, morgen machst du alles mit Papa und so. Dann fängt er auch schon so krass an zu weinen und kommen ihm so die Tränen, ich will mit und Mama, lass mich nicht allein hier und sowas, ne?
Oh
Und
Gott.
sowas darf man eigentlich vorher schon gar nicht bei ihm ansprechen, weil am Ende klappt's ja. Er ist ja jetzt super dicke mit Papa und so, ne? Und das ging aber halt vor einem Jahr noch überhaupt nicht. Da hätte ich dann wirklich nicht wegfahren können, ne? Ja, also da muss man manchmal auch einfach abwarten. Das sind immer alles nur Phasen. Alles entwickelt sich anders und die werden irgendwann selbstständiger und am Anfang sind sie eben hilflos und brauchen uns komplett und da muss man sich eben erstmal zurückstellen und ich glaube, das ist einem oft nicht so bewusst, ne? Man kriegt ein Kind und denkt, man kann sehr schnell wieder selbstständig werden und alles machen und auch einfach mal das Kind zu Oma und Opa abgeben und sowas klappt eben nicht mit allen Kindern. Dann ist man verzweifelt, frustriert und dann kommt auch so dieses, was mache ich hier nur falsch? Macht man sich
Genau.
vielleicht noch Vorwürfe, obwohl es
Schuldgefühle.
aber halt, egal wie man es machen würde, nicht klappen würde. Und bei mir war dann der einzige Weg war immer Akzeptanz, Annahme, das Beste aus der Situation machen, Mittagsschlaf mitmachen, versuchen, mir jede Art von Hilfe von Felix zu holen, was halt irgendwie möglich ist, und mich auszuruhen und dann eben zu wissen, irgendwann wird es wieder anders, und es wurde eben immer alles besser. Also
Ja.
irgendwann hat Autofahren geklappt, irgendwann hat Essen geklappt, irgendwann hat Schlafen geklappt, irgendwann hat er nicht mehr abends geschrien. So, es war halt einfach immer alles Phasen, und man entwickelt sich weiter, man wird dadurch stärker, und irgendwann hat man wieder eigene Kraft und fühlt sich wieder wie man selber. Aber man darf sich eben nicht zwischendurch unter Druck setzen, dass alles sofort wieder
Ja.
sein muss, dass man sofort wieder zum Sport kann, Freiheiten hat und so, ne?
Ja, und du sprichst an mit Autofahren und so. Das, also ich sehe da tatsächlich einige Parallelen. Aber es gibt das ja auch. Wir haben im Freundeskreis Menschen, die haben Kinder bekommen und die sind, ich sage das jetzt mal einfach so, um es so ein bisschen provokativ, die sind wie ein Accessoire eigentlich. Die machen einfach alles mit. Da, gefühlt leben die ihr Leben weiter, nur haben die jetzt ein Kind mit dabei, was natürlich zwischendurch auch mal gewickelt werden muss oder ins Bett gebracht oder so oder irgendwie was zu essen gegeben. Aber ansonsten ist das eigentlich kein großer Unterschied. Und da sich dann nicht zu fragen, okay, oder mache ich doch irgendwas falsch oder so? Nein, Kinder sind unterschiedlich und haben
Unterschiedlich.
unterschiedliche Bedürfnisse, ne?
Ja, die dann einfach, man macht Yoga und das Baby liegt daneben einfach
Ja.
in so einer Wiege.
Oder beim
Und ich war,
Rückbildungskurs. Genau.
ja, genau. Ich hatte auch eine in Meran, wo wir jetzt mal waren, um sie zu besuchen, von einer Followerin, die meinte auch, sie legt dann einfach die Babys, also sie hat zwei Mädchen, die legt sie dann einfach immer in diesen Stubenwagen, damit im Wohnzimmer, dann hören die alles. Dann gibt sie denen so ein kleines Kuscheltuch so in die Hand. Das machen die sich so ein bisschen an den Mund, und dann sind die so ganz entspannt und schlafen einfach von alleine, gucken so, lächeln immer den ganzen Tag und schlafen dann dabei so ein. Und dann habe ich wirklich wieder zeitweise gedacht, krass, vielleicht hätte ich das mal ausprobieren sollen. Aber man hat das ja alles tausendmal ausprobiert, ne? Also so dumm. Ja, beim zweiten Kind, dann versuche ich das auch noch mal. Und Felix sagt dann auch immer, du denkst auch, dass du das dann einfach so machen konntest. Das war einfach nicht möglich. Aber man denkt das dann im Nachhinein wieder, ne? Oh,
Dann
hätte
schleicht
man
sich
das
wieder
noch mal?
dieser Satz
Ja.
ein: entspannte Eltern, entspanntes Kind.
Genau,
Ja,
ja.
genau.
Ja, oder immer dieses, man hätte vielleicht doch noch mal mehr zufüttern müssen, weil man sagt ja, schwere Kinder schlafen besser und so,
Aha.
ne? Also es gibt ja immer diese Sprüche, dann denkt man, oh, vielleicht hätte ich das noch mal ausprobieren sollen. Oder ach ja, die Trage, die ist natürlich viel besser, vielleicht hätte ich die noch mal testen sollen. Also
Oh.
man ist mir wirklich, also mit so Babysachen können die Firmen ja auch Geld machen wie sonst was, weil man
Ja.
ja aus der Verzweiflung heraus alles macht, ne? Wir hatten dann auch so ein Nestchen, so ein Wickel, so ein Pucktuch, verschiedene Tragen, den Kinderwagen, Buggy. Und in Spanien, da ist das ja so komplett das Gegenteil, ne? Also die meisten, die wir so gesehen haben an der Promenade, die hatten einfach irgendwie so einen ganz alten Buggy. Das Kind wurde so ab der Geburt nach vorne schon so halb sitzend da reingeschnallt, einfach so ohne Sonnenschutz und Sonnencreme, Schnuller rein, hat schon Ohrringe, guckt nach vorne, den ganzen Reizen ausgeliefert und fährt da so rum und ist eigentlich auch zufrieden. Und wenn es halt mal weint, dann fährt man halt ein paar Mal im Kreis und irgendwann weint es nicht mehr und schläft. So haben wir das da immer mitgekriegt und dachten immer, krass, bei uns ist das irgendwie alles anders. Uns wird eher gesagt, so, es soll ganz gerade liegen, es darf keine Reize. Hat aber auch nie geklappt, der Kinderwagen, trage auch erstmal nicht und so. Man hat wirklich das komplette Programm da gegensätzlich gemacht, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja, das macht einen schon manchmal ein bisschen wahnsinnig,
Ja, voll.
ne?
Und auch schwierig, da nicht zu judgen, natürlich, ne?
Ja. Ja,
Also,
total. Auch um sich selber ein bisschen
wenn,
zu beruhigen, ne?
ja.
Oh, ja, also übers Mama sein könnten wir uns wahrscheinlich auch sehr lange austauschen, habe ich das
Ja.
Gefühl. Wenn wir uns nochmal so um für einen Abschluss nochmal zum Kinderwunsch hingucken, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das würde ich mir irgendwie gesellschaftlich wünschen, dass da anders drauf geguckt oder mit umgegangen wird, was so den Kinderwunsch angeht?
Also generell Aufklärung schon ab der Schule wieder, würde ich viel mehr den Fokus drauf legen, ne? Also es kommt ja jetzt schon immer mal bei manchen Schulen das Fach Empathie oder so, sowas kommt ja mehr, oder Fach Glück, aber dass man einfach von Anfang an Aufklärung für Sexualkunde, Kinderwunsch, Fehlgeburt, alles, was so möglich ist, auch wenn man das Geschlecht vielleicht von sich irgendwann verändern möchte, so bei allen Dingen aufklärt und nicht, dass man sich erstmal selber mit beschäftigen muss, weil man ist in der Pubertät mit so vielen Dingen ausgesetzt. Der Körper verändert sich, das Gehirn verändert sich, man hat eigentlich gar keine Kapazität, um morgens so früh in die Schule zu gehen, weil der ganze Körper sich verändert. Ja, und man sollte auch aufklären, welche Nahrungsergänzungsmittel vielleicht irgendwann mal wichtig sind oder ein Blutbild machen und so, ne? Weil auch dadurch können depressive Sachen entstehen, wenn das Blutbild ganz schlecht ist und so. Genau, also so ganzheitliche Sachen, was für ein gutes Leben wichtig sind, das wünsche ich mir total für mein Kind, dass das in der Schule schon gemacht wird. Weil nicht alle Eltern, man kann nicht erwarten, dass alle Eltern aufgeklärt sind und ihre Kinder richtig aufklären, sodass eine ganze Gesellschaft gut miteinander funktioniert und alle sich wohlfühlen, wie sie sind, weil jeder ist eben unterschiedlich. Und da wünsche ich mir voll, dass das so der Grundbaustein ist, dass das eigentlich jedes Jahr immer wieder wiederholt wird in verschiedenen Themen, auch so Steuersachen und ja, Finanzierung. Generell, wie können Frauen nicht in die Altersarmut rutschen, sondern dann auch mit ETFs zum Beispiel arbeiten? Oder wie kann man in die Immobilienbranche, sowas alles wünsche ich mir, dass das auch mit, ja, nicht nur Kinderwunsch, sondern alles, was wichtig ist fürs Leben.
Was supplementierst du?
Alles Mögliche. Also je nach Phasen, jetzt zum Beispiel habe ich ja gerade PMS und war ja schwanger, deswegen nehme ich jetzt durchgehend auch noch so ein Schwangerschaftspräparat. Um weiterhin auch mit Folsäure und Eisen und so klarzukommen. Dann nehme ich Omega-3, weil ich ganz selten nur Fisch esse. B12, weil ich kein Fleisch esse. Vitamin D wegen Winter. Und jetzt gerade nehme ich na so Sachen für den Darm noch. Also so für mein Mikrobiom habe ich einen großen Test mit einer Heilpraktikerin machen lassen und ich habe ganz wenig Laktobakterien und da reicht es auch nicht, Joghurt zu essen. Ganz viel, sondern man muss da leider dann doch Darmbakterien kaufen.
Okay, das kann ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil das einfach so gut passt, wo Charlotte das jetzt gerade angesprochen hat. Nahrungsergänzungsmittel ist ja einfach ein Riesenthema. Und ich weiß, ich hatte in meinem Kinderwunsch 120.000 unterschiedliche Tabletten. Das war wirklich, ich musste mir richtig einen Plan erstellen, wann ich was nehme. Und da habe ich was für euch, was großartig ist, weil ihr das dann eben nicht habt. Also nicht wie so ein Rentner, ne, dass ihr euch da in diese ganzen Schatullen da irgendwie unterschiedliche Pillen reinpacken müsst, sondern ihr habt einfach Kinderwunsch Plus von Fertility Naturals. Da ist das genau so dosiert, wie ihr es für einen Kinderwunsch gut braucht. Weil gerade wenn wir uns zum Beispiel Q10 angucken, das muss ja eh das Ubiquinol sein, das Gute, ne? Und das ist häufig viel zu niedrig dosiert. Was auch super wichtig ist, ist die Folsäure. Ich hatte zum Beispiel das Problem bei mir in der Kinderwunschphase. Ich habe anfangs immer die synthetische Folsäure gehabt, weil ich halt so übliche Produkte genommen habe. Und die habe ich nicht verstoffwechselt. Also das heißt, ihr braucht eben die gute Folsäure, sage ich jetzt einfach mal, die auch in den Zellen ankommt. Und die ist mit da drin, das Folat, ne? Ihr habt ja alle Vitamine, Nährstoffe, die ihr so braucht, eben genau abgestimmt auf den Kinderwunsch. Das ist alles laborgeprüft, das ist vegan, das ist alles hier abgefüllt, übrigens in Baden-Württemberg. Und es gibt es übrigens auch noch für die Schwangerschaft und auch für die Stillzeit tolle Produkte. Und weil Charlotte das angesprochen hatte, für den Darm gibt es auch noch was. Guckt euch das gerne einfach mal an. Was ich euch aber auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, ist neben dem Kinderwunsch Plus, also wenn ihr gerade im Kinderwunsch seid, wo ihr eben wirklich gute Bausteine habt, die ihr eben einfach braucht, weil der Kinderwunsch ja so belastend ist, dass wir häufig einen höheren Verbrauch einfach haben an Nährstoffen. Das heißt, wir brauchen einfach ein bisschen Unterstützung zusätzliche noch. Will ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben, dass es das Granatapfelextrakt gibt. Für mich ist das irgendwie wie so ein Zauberprodukt, weil ich selber so ein Thema mit der Gebärmutterschleimhaut hatte. Die war oft nicht hoch genug aufgebaut und das war echt ein Thema bei mir. Und damit könnt ihr eure Gebärmutterschleimhaut wunderbar unterstützen. Ich habe wirklich Klientinnen, die haben das genommen oder die nehmen das und die haben ihre Gebärmutterschleimhaut wunderbar aufgebaut gehabt und diese Dreischichtigkeit dann gehabt. Also das heißt, ihr macht einfach die Gebärmutterschleimhaut schön kuschelig für den Embryo, der dann zu euch kommt. Und das ist natürlich genau das, was man sich ja so wünscht, ne? Also es gibt was für den Darm, es gibt was für den Kinderwunsch. Kinderwunsch Plus heißt das, es gibt was für die Schwangerschaft, was für die Stillzeit. Guckt euch das einfach an. Ich packe euch alle Infos in die Shownotes, wo ihr Fertility Naturals auf Instagram findet, natürlich den Link zur Homepage. Und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Mit Sehnsucht spart ihr 5 € auf eure Bestellung. Und jetzt geht's nochmal in Endspurt mit der Folge mit Charlotte.
Und auch da bin ich der Meinung, das sollte der Staat mitfinanzieren, dass wenn die Ärzte rausfinden, das und das fehlt, dann soll es nicht daran scheitern, dass die Menschen gesund leben können, dass der Staat das dann noch so stark besteuert und nichts bezuschusst und so, ne? Also ich finde, jeder hat das Recht auf kostenlose Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente, die nötig sind, Darmbakterien, und alles, was für einen gesunden Lebensstil irgendwie dazugehört, finde ich, sollte so einfach günstiger sein, ne? Also super viele können sich Bio-Essen nicht leisten und es sollte eigentlich für jeden zugänglich sein und das Normale sein und nicht das Gespritzte, sollte billiger sein und Fleischprodukte billiger als das Veggie-Würstchen, nur wegen der Besteuerung und den Zuschüssen. Und da läuft halt super viel schief. Ja, das würde ich mir wünschen, alles, dass sich das verändert. Für unsere
Ja.
Kinder, für uns, für die Umwelt. Ja.
Wünsche ich mir mit. Charlotte,
Ja.
ich danke dir sehr für deine Zeit
Ja,
und
danke auch.
für die Einblicke in so viele Themenbereiche. Du hast so viel auch gezeigt und preisgegeben von dir und von eurem Leben und auch deiner Kindheit. Vielen,
Ja,
vielen
ich
Dank
hoffe,
dafür.
alle konnten folgen. Mein Gehirn springt manchmal zickzack.
Ich bin super mitgekommen, aber ich bin auch so manchmal so
Okay,
ein
gut.
Zickzack-Gehirn, von daher ich glaube aber schon.
Ja, gut.
Ja, und natürlich drücke ich die Daumen für euch, dass das klappt. Ein zweites Mal,
Danke.
beziehungsweise ja drittes Mal.
Ja.
Und dann alles gut geht. Und vielleicht hat es ja sogar schon geklappt, ne?
Ja, wer weiß, wir
Und
werden es rausfinden.
dann bin ich auch gespannt, wie du damit umgehst. Ich verlinke dich natürlich
Ja.
hier unten in den Shownotes in der Beschreibung für die Podcast-Folge, dass dich ja auch jeder finden kann auf Instagram.
Vielen Dank.
Alles, alles Liebe von Herzen, Charlotte.
Dir auch. Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Und euch natürlich auch alles, alles Liebe. Und wenn ihr mögt, teilt die Folge gerne. Hört euch andere Folgen von mir an, hört einfach rein oder schickt das vielleicht an Freundinnen, Kolleginnen, die sich auch mit dem Thema Kinderwunsch oder auch Mutterschaft beschäftigen. Und ich freue mich natürlich immer über Sterne, über Abos, über Rezensionen und Kommentare. Alles Liebe für euch.